Bits und so.
Mit dem Hans Lohmann-Schwimm. Mit einem Dasein vom Alphenblock, hier Alex Sommer.
Guten Abend.
Lipstick oder Heisemeckin, Eilebeck.
Guten Abend.
Bastian Schlingwürfle.
Wunderschönen guten Abend.
Haben miteinander. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich heute sehen, aber das hat funktioniert.
Aber wie? Der Weg war steinig.
Wir besprechen das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. In der Zwischenzeit wollte ich nochmal die aktuelle Leak-Lage für das iPhone besprechen. Da gibt es diese relativ überzeugenden Fotos von einer iPhone-Rückseite, wo die Kamera, sagen wir hier auch Kameramesser oben, so quer übers Gehäuse von links nach rechts wandert.
Ich habe nie gesehen. Ich weiß wirklich nicht, woher mir das bekannt vorkommt.
Ist aber auch noch völlig unklar, wo man es jemals gesehen hat.
Es ist halt genauso wie auf dem Pixel. Und ja, wir hatten auch damals schon besprochen, das muss ja quasi so werden. Es gibt keine andere Wahl, als die Kamera zu verbreitern, damit natürlich die Special Fotos irgendwie besser aussehen, weil dann die beiden Kameras weiter auseinander sind als bei diesem Modell her, wo die Kameras halt nur einen Zentimeter auseinander sind. Wenn sie halt dann quer sind, dann sind sie halt viel mehr Zentimeter auseinander, was so ungefähr dem Augenabstand entspricht, mehr oder weniger. Und dann sollten die Special Fotos besser aussehen. Braucht's das denn? Sind Special Fotos so wichtig?
Naja, ich meine, das ist doch der kleinste Vorteil daran. Weil, also, dass niemand diese Vision Pro benutzt, da reden wir später drüber. Mhm. Aber dass das insgesamt der bessere Formfaktor für dieses Telefon ist. Es vergeht kein iPhone-Release, wo man sich nicht, also von uns mindestens einer und aber meistens auch mehr und auch andere Leute darüber lustig machen, dass man dieses iPhone nicht gerade auf den Tisch legen kann. Und dass sie das nie angegangen sind, das ist mir unerklärlich.
Ich stimme dir bei der einen Sache zu, bei der anderen vielleicht nicht. Ich glaube, da beschwert sich keiner drüber. Aber
was?
Das ist so eine
Nerd-Geschichte. Da beschwert sich einfach jeder drüber.
Das ist so eine Nerd-Geschichte.
Nein, genau nicht.
Nach 16 iPhones ist das völlig wurscht.
Nee, also du lebst aber in einer ganz wilden Bubble. Reden wir mit normalen Leuten. Es gibt kein...
Nicht mit normalen Leuten reden.
Aber die stört es.
Aber dass sie das nie geändert haben, da stimme ich dir zu. Das ist komisch. Also das ist ja quasi zu so einem Statussymbol geworden, mehr oder weniger. Also du kennst iPhones daran, dass sie weiter bei diesem Kamera-Arrangement bleiben. Das ist ja ein bisschen aufgeweicht durch, das iPhone 16 hat andere Anordnung bekommen etc. Sie haben das aus praktischen Gründen, haben sie es so ein bisschen verschoben und so weiter. Aber letztendlich haben sie mit der Ecke links oben, sind sie nie abgewichen. So. Und deswegen... Ich fand ja vom Google Pixel immer schon diese, wie nennt sich die dort?
Visor.
Die Visor, ich fand den immer nett, muss ich sagen. Mhm. Also es gab auch ein paar Generationen, da war diese Kante wohl sehr scharf und da hat sich da so Staub drin verfangen, hast du erzählt. Aber der Visor war ein cooles Designelement, muss ich sagen. Also das hat immer gut ausgeschaut. Und also wenn sie das für das 17er Modell ummodeln, da bin ich gespannt, ob das einfach da bleibt, weil nur die Größe des Telefons so gering, so dünn eventuell wird. Oder ob sie der Schritt für die Kameraplatzierung der Zukunft wird.
Wie ist denn das Detail jetzt von dem Gerücht von diesem iPhone 17 R? Das ist also das Dünne, das Kleine, das Besondere, das ist das dann das Flagship oder ist das Flagship das 17 Pro Max, das dann wieder sehr dick ist? Und hat das dann auch diesen Visor? Ist also, oder es gibt ja so Mockups dann, dass der Visor halt super fett ist, wo halt dann 7 Kameras in diesem sehr dicken Visor oben drin sind. Aber ist das Gerücht für das 17 R war doch so, nur eine Kamera. Wieso ist dann der Visor so breit? Was bedeutet das genau?
Ja, das ist die gute Frage. Naja, ich meine, Kameras, wie viele Kameras da drin sind, vielleicht kriegen sie ja zwei rein, wenn sie nur eine reinbekommen, das wäre ja schon, wäre sehr wenig, glaube ich, von der Gewöhnungssache her. Klar, kann natürlich sein. Ich meine, wir haben ja gesehen, Samsung hat natürlich schon vorgelegt, hat schon mal voraus sein dünnes S25 zumindest präsentiert, ohne da irgendwie konkreter zu werden. Aber da haben wir ja gesehen, dass Samsung durchaus in der Lage ist, auch zwei Kameras unterzubringen in diesem sehr dünnen, in der sehr dünnen Variante. Also eine einzelne Kamera, vielleicht machen sie es halt wirklich nur mit einer Kamera, könnte natürlich sein. Dann ist auch der Visor egal in Hinblick auf Special Fotos, weil dann hast du sowieso nur eine Kamera, dann holst du da auch keine Special Fotos raus, außer irgendwas, was sich die Kamera ausdenkt, dann was halt räumlich ist, kann man natürlich sicher auch irgendwie machen, aber da ist dann kein zweites Objektiv dann irgendwo noch drin, womit du irgendwie den stereoskopisch irgendeine ernsthafte Aufnahme machen könntest. Aber ist vielleicht dann auch egal unterm Strich. Also ich meine, das sieht wahrscheinlich Apple auch, dass das, naja, begrenzt vermutlich bis jetzt eingesetzt wird und auf absehbare Zeit auch weiterhin begrenzt eingesetzt werden wird. Und insofern ist das vielleicht tatsächlich zweitrangig als Überlegung, wie sie das jetzt die Rückseite gestalten. Es ist natürlich, also wenn sie wirklich zu diesem Ding greifen und das so machen, abgesehen davon, dass dann tatsächlich die Unterscheidung, ich meine, es ist ja inzwischen sowieso schon so, dass sich also irgendwie Smartphones, ob du jetzt irgendwie ein iPhone und ein Galaxy S irgendwas halt dir von vorne irgendwie so aus der Seite anschaust, du musst schon relativ genau immer hinschauen, was ist das jetzt eigentlich für ein Gerät, um was handelt es sich da? Und ich meine, mit dieser.
Du erkennst es eigentlich immer sehr gut dran, dass es nur noch von Tesafilm zusammengehalten wird.
Ja, also ich meine, mit der Rückseite sieht halt echt, also und das Pixel, ich weiß gar nicht mehr, Basti hat es wahrscheinlich besser im Kopf, aber das war auch nicht das erste Android-Modell, oder was mit so einem Kamerastreifen kam. Da gab es sicher schon irgendein Oppo oder irgendwas. Gab es doch da auch schon
das
was.
Das war damals der heiße Scheiß.
Das ja, war aber war das wirklich das Einzige? Ich weiß es nicht.
Irgendwie wahrscheinlich
ich
nie das Erste irgendwie.
In meiner dunklen Erinnerung meine ich, dass da wäre auch mal irgendwas anderes also rumgefleucht. Aber es ist auch wurscht unterm Strich. Ich meine, den Weiser gibt es ja jetzt schon so lange bei der Pixel-Reihe. Der ist ja auch per se jetzt nichts mehr Neues. Ja, ja.
Und wir hatten bei den frühen Kamera-Phones, so Nokias und sowas gesehen, die dann irgendwie einen Deal mit Zeiss hatten oder sowas, dass sie so ein groß in die Mitte, so ein rundes Objekt hinten drauf geklebt haben, was aber auch irgendwie nicht so das Ding ist. Also, beim iPhone ist es halt bisher jetzt oder die meiste Zeit halt jetzt in der Ecke gewesen, damit halt hier an der Seite eine große Batterie reinpasst und hast halt auf der Seite Kameramodul und den anderen Quatsch. Das könnten sie natürlich auch frei umverteilen, wenn sie wollen.
Wahrscheinlich. Und die Batterie ist ja sowieso die große Frage bei diesem extrem dünnen Modell. Also was wird da überhaupt an Batterie rausgeholt oder welche Kompromisse sind da einzugehen? Ich glaube, das wird ist eigentlich mit das größte Fragezeichen überhaupt um dieses iPhone 17 R oder wie es dann auch immer am Schluss heißen mag. Und ich muss jetzt persönlich sagen, mir ist es relativ schnuppe, wie die Kamera hinten auf dem iPhone oder auf irgendeinem Smartphone aussieht. Also solange es halt nicht völlig furchtbar aussieht, ob das jetzt irgendwie mit so einem Visor ist oder ob da halt irgendwie das links oder rechts oder sonst wo sitzt.
Aber wie wichtig ist die Qualität? Also das ist ja so ein bisschen die Frage in dem Mitschwingen, nicht wahr? Wenn du jemand bist, der kauft sich das nächste iPhone für die nächsten 3-4 Jahre und will, gibt viel Geld aus. Ich meine, wir können alle davon ausgehen, dass das alles teure Telefone werden. Wie wichtig ist dir die Kamera sozusagen und für deine Fotoqualität der nächsten Jahre? Und ich glaube, wir sind noch nicht da, wo Leute einfach sagen so, also wir kommen eher in diese Richtung, so Kameras immer noch das Wichtigste an dem Telefon und die Qualität macht einen Unterschied und gibt einen Ausschlag, ob es die gute Kamera ist. Ich glaube, es ist echt sehr tief verankert und ich glaube, wir sind noch nicht da, wo Leute sagen, ist gut genug irgendwie die Qualität. Das sagen Leute, die sich kein neues Telefon kaufen, weil, also es stimmt ja auch, ne? Also musst du kein neues Telefon dafür kaufen, aber wenn du kaufst du wahrscheinlich wirklich, weil die Kamera ein ernsthaftes Upgrade ist. Und da bin ich mal gespannt, weil das kann sie eigentlich nicht werden.
Aber die Hauptkamera allein muss ja nicht per se jetzt schlechter sein als die Hauptkamera zum Beispiel im iPhone 16 Pro oder auch im iPhone 15 Pro oder von mir aus auch in den Basismodellen. Also die Hauptkamera ist ja inzwischen, die ist ja natürlich in den Pro-Modellen einen Tick besser oder der Sensor, der Chip ist halt ein bisschen größer und du kannst wahrscheinlich, wenn du irgendwie Bilder in haarklein und reingezoomt und so weiter durchstocherst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo Variationen finden. Aber wenn du mit deinem iPhone fotografierst und am Schluss das Foto auf dem iPhone anschaust, dann ist es völlig egal, ob du das mit dem 15 oder dem 16 Pro machst. Also jetzt, wir sprechen nur von der Hauptkamera.
Nur einzelnes
Objektiv. Und das heißt, wenn du diese Hauptkamera mitnimmst, dann haben wir am Schluss natürlich, ich meine, der eine oder andere wird halt einen Weitwinkel vermissen, der andere vermisst halt einen Zoom, was du ja bei dem Basismodell auch nicht wirklich hast. Leute machen auch einfach digitalen Zoom. Habe ich in letzter Zeit wieder gesehen, ist Leuten völlig egal. Da ist noch nicht mal ein Gedanke, dass das irgendwie anders sein könnte, sondern es wird halt einfach reingezoomt und es wird halt fotografiert. So völlig egal.
Und ich kriege schon Gänsehaut bei ungeraden Nummern.
Weißt du, Erklärung, so hier 1x, 2x, so ja. wie 1x, 2x, so völlig egal. Einfach Zoom.
Zoom
ist viel 10x. So unpraktisch, dass ich mit irgendwie, ja, 25x, ja, genau. So what the fuck, einfach so voll draufgeballert. Alles egal. Und das heißt, und was du ja zumindest bei der Hauptkamera inzwischen ja hast, was sie ja zurückgebracht haben, zumindest seit der 48-Megapixel-Sensor drin ist, ist, dass du ja wenigstens sozusagen das 1x und 2x, also ja. dieses 50-Millimeter-Äquivalent ja wiederbekommen hast. Und das ist zumindest was, ich glaube, da holst du schon echt viele ab. Nur natürlich, klar, Weitwinkel, so ein richtiger oder Ultraweitwinkel, wie man es auch immer nennen möchte, kannst du dir dann natürlich schenken jetzt mit der einen Kamera.
Wenn das für Leute so wichtig ist, irgendwie eine gute neue Kamera zu bekommen, wieso ist es dann egal, ob sie die halt digital aufzoomen und hinterher die alle Pixel wegwerfen?
Ja, weil die vielleicht das gut auch nur so im Kopf irgendwie als so ein vages Konzept einer guten Kamera existiert und am Schluss es dann vielleicht doch egal ist. Oder auch der Zoom, ich meine, der Zoom sieht ja, auch der digitale Zoom ist ja besser geworden sozusagen mit den Fortschritten in Chip und Hardware und dem Ganzen drumherum. Also er ist halt insgesamt lausig, aber er ist besser lausig, als er halt früher war. Und damit denke ich, ist das eigentlich schon auch legitim, sich ein neues iPhone zu kaufen wegen der besseren Kamera und dann halt trotzdem irgendeinen wilden digitalen Zoom zu benutzen.
Ja, und wie gesagt, die Unterschiede, Apple macht die ja auch nicht so klar, die Unterschiede. Also Apple als Firma, der Kamera so wichtig ist, die haben ja auch eine fließende Interpretation von dem digitalen Zoom oder was. Also das geht ja in eins über. Da kommt ja kein Warnhinweis und sagt jetzt irgendwie, oh, hier wird jetzt irgendwie Pixel erfunden oder so. Und wenn du halt das teuerste mit der 5X-Kamera kaufst, iPhone-Modell, dann hast du halt die Chance, dass du die Leute noch bei einem realen Zoom abholst, wo sie halt mit zwei Fingern so reinpinschen ins Bild und das nicht in die digitalen abwandert, also über die Klippe springt. So. Das ist halt durchaus ein Grund. Aber du hast wahrscheinlich recht, also die Marge am Ende, die du rausholst durch Fünffach, durch Ultraweit und so weiter, vielleicht ist das dann einfach egal. Und wenn die Hauptkamera einfach nur sehr, sehr gut ist, und ich meine, ja. Da können sie auch Geld drauf werfen, die können sie noch besser machen, ehrlich gesagt, so ein bisschen, für dieses Modell beispielsweise. Ja. Und können dann sagen, ja, also gibt hier diese ein, zwei Abstriche, aber die Hauptkamera ist nochmal besser geworden und du hast 50 Millimeter Äquivalent und was soll
Ich musste über die Erfundenen, über die Pixel, die erfunden sind, lachen, weil eigentlich sind die Pixel sowieso erfunden und immer mehr von den Pixeln werden immer erfunden. Insofern ist es vielleicht dann auch egal unterm Strich. Aber ja, also ich glaube auch, also es gibt ja sich, natürlich, man kennen wir ja auch, das ist eine Diskussion, die wir jedes Jahr haben und Leute haben natürlich unterschiedliche Ansprüche und manche wollen halt auf Teufel komm raus, wollen halt irgendeine Form von Objektiv als Option haben und andere haben sich vielleicht an das Weitwinkel gewöhnt und benutzen das häufig oder machen halt Makroaufnahmen, was auch immer es sein mag. Und dann gibt es halt Leute, denen ist das halt alles Schnuppe und die nehmen sowieso nur die Hauptkamera. Also ich glaube, da ist die Bandbreite ist sehr groß und es ist auch schwierig, da glaube ich, von sich selbst auf andere zu schließen. Ich glaube, selbst zwischen uns haben wir immer wieder in der Diskussion gemerkt, dass wir in sehr unterschiedlicher Menge die Kameras des iPhones auch tatsächlich selbst benutzen. Und ich glaube, das variiert da draußen auch sehr stark.
Es gibt ja immer wieder die Diskussion so, dass das ja eigentlich nur Statussymbol ist und dass du halt siehst, so drei Kameras ist teurer als zwei Kameras. Also wenn du drei Kameras siehst, dann hast du mehr Geld ausgegeben, dann hast du einen höheren Status. Ja.
Ja, natürlich.
Und halt auch, vielleicht bekommt dann aber das normale Pro Max, wie auch immer, halt dann nicht dieses große Kamera Island, sondern halt bleibt bei diesem Ding in der Ecke, damit sich es von diesem sehr teuren 17R abhebt. Dass du siehst, das 17R ist das Besondere und das 17 Pro Max ist nur ein ganz normales, großes Tipp, wenn das eine Rolle spielt.
Da wäre ich fast von ausgegangen, ehrlich gesagt. Also, war jetzt so mein Verständnis über die Sensor, wie auch immer, Apple wird sich einen coolen Namen dafür ausdenken. Also das wird sicherlich nicht Weiser heißen. Aber das wird sich halt dadurch schon abheben und du hast diesen Statuseffekt definitiv dadurch, weil du die Döne ja auch schwierig aus der Entfernung beurteilen kannst, aber diese den Weiser, um mal bei dem Namen zu bleiben, der wird halt schon deutlich erkennbar sein in einem iOS-Gerät. Obwohl ich natürlich mit Leo einstimme, also wenn du von vorne drauf schaust, ist es und kein Auge für das Betriebssystem umhängen hast oder irgendwie WhatsApp offen ist, dann ist es eh wahrscheinlich alles egal.
Wenn du WhatsApp offen ist, ist sowieso alles egal. Aber ich meine, die große Frage ist natürlich ja nach wie vor, wo ist halt preislich dieses R-Modell angesetzt? Und ich meine, die Gerüchte haben sich ja darauf eingeschossen, so ein bisschen, dass das einfach halt das Plus-Modell ersetzt. Und damit wäre es ja preislich unter dem Pro-Modell, was sehr interessant wäre, weil es dann ja noch mal ein bisschen komischer positioniert ist unterm Strich, weil es auf der einen Seite halt super neu und anders ist. Und wir haben es ja, ich meine, warum auch immer, aber es gab ja jetzt, glaube ich, von The Verge gab es ein, zwei Videos und was weiß ich, von wem noch zum S25. Und da war halt so, um alle S25-Modelle, so die normalen S25-Modelle, so hat sich so niemand geschert. Und so alle, so ausschließlich um dieses S25 Edge. Das war das einzige Telefon, was irgendwie relevant war diesmal in den Neuvorstellungen. Zudem halt natürlich auch null, auch Samsung hat ja keinen Preis zum Beispiel genannt. Wir wissen auch nicht, wie Samsung das zum Beispiel positioniert. Oder warten die jetzt drauf, wie Apple es positioniert, damit sie wissen, wie sie so, oh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir müssen erstmal abwarten, wie dieses R-Modell positioniert ist. Und das ist natürlich interessant zu sehen, dass der Smartphone-Markt ist halt einfach an so einem extrem hohen Punkt angekommen, wo halt auch die normalen Spitzenmodelle, ich meine, es passiert halt jedes Jahr passiert dasselbe und jedes Jahr ist halt ein, zwei, drei Kleinigkeiten sind halt interessanter und neuer und besser. Ich meine, das haben wir ja jetzt gesehen beim 16 Pro. Ich meine, wäre da kein Kamerabutton dran gewesen, wäre da ja praktisch nichts gewesen, worüber man irgendwie hätte sprechen können, ernsthafterweise. Also das, die Alex hat es irgendwo gezuckt.
Gesichtszüge entgleiten.
In verschiedene Gesichtszüge habe ich aus meinem Augenwinkel gesehen. Was Schockiertes ist schockiert, aber insgeheim weißt du auch, dass es stimmt.
Das S25 Edge ist natürlich, also das ist auch so ein bisschen Technikpresse-Fokus, nicht wahr? Also weil das ist nicht das Gerät, was im Moment relevant ist. Und daher ist es, also wenn es wirklich in das Plus-Gerät ersetzt bei Apple, dann wird es super spannend, ehrlich gesagt. Ja. Weil dann könntest du eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht so ein spannendes Gerät werden könnte, das auf einer niedrigen Preismarke ansetzt, was die gesamte iPhone-Marke so ein bisschen in einen, naja, geringeres Preissegment zieht, was super spannende Diskussionen einfach werden wird. Aber wie gesagt, also ich gehe trotzdem davon aus, dass die Pro-Modelle, dass die so bleiben und dass die auch weiterhin noch, also zumindest erstmal irgendwie ein, zwei Jahre so oben, also so preislich thronen und auch, glaube ich, im Verkauf thronen werden. Und so ein neues Gerät muss ich, glaube ich, erstmal etablieren. Es kann halt erst extrem spannend werden, wie sie es positionieren, weil ich weiß auch nicht, ob jemand Abstriche in Kauf nimmt und mehr zahlt als das Pro-Gerät. Oder was wäre einer Person das wert, sozusagen? Also wäre die Dünne des Geräts wirklich jemandem halt irgendwie mehr wert als die Pro-Geräte, die besser sind? Oder, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Gerüchte stimmen.
Oder ist das halt so ein Versuch, nachdem sie das Mini zweimal versucht haben? Hat niemand gekauft? Ja, hatte Problem. Niemand, du bist niemand.
Okay. Aber es ist legitimer Einwand.
Also ein iPhone verkauft oder okay, Basti, zwei iPhones.
Hallo? Was, dieses lächerlich kleines Telefon hochgehalten? Das war gerade so absurd. Es ist echt ein Ameisentelefon. Ich habe hier auch noch eins.
Das ist einfach ein so gutes Telefon.
Das ist einfach echt ein sehr, sehr gutes Telefon, aber es ist so lächerlich klein.
Es ist richtig groß immer noch.
Gerade nochmal bewusst geworden, als ich Sebastis Hand gesehen habe, wie klein dieses Telefon ist.
Okay, ich versuche es nochmal anders. Apple hat an dem Telefon, hat das so ein paar in dem Cut-Modell, hat so verschiedene Dimensionen. Und das haben sie bei dem Mini, haben sie es mal in XY-Richtung irgendwie versucht. Wie sie das kleiner machen können, so wollte niemand. Großen und Ganzen niemand. Ne?
Ja.
Jetzt versuchen sie es mal dünner zu machen, in der anderen Achse dünner und kleiner zu machen. Will das dann deswegen irgendjemand?
Also nicht sicher. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall mehr wollen als das Mini und das Plus gewollt haben, weil das Plus war ja auch einfach super schräg. Ich hatte ja letztes Jahr das 15 Plus und das war einfach ein grundsolides Gerät, aber es war auch super unspektakulär und uninteressant auf einer gewissen Weise. Und das R ist halt, ich meine, das ist jetzt echt seit vielen Jahren zum ersten Mal halt zumindest, genauso wie wir jetzt beim S25 Edge halt gesehen haben, irgendeine Form von das Dünne ist auf der einen Seite super albern, weil eigentlich egal und am Schluss landet sowieso in der Hülle und so weiter. Aber auf der anderen Seite, das hat man ja auch beim iPad Pro gesehen, ist diese extrem dünnen das ist schon ein großer Reizfaktor. Das, vom Design her ist, das sieht das halt einfach extrem cool aus. Ich weiß, also ich rechne mich da extrem mit ein, dass das sozusagen anziehend ist oder attraktiv ist als bei der Hardware-Gestaltung, dass diese Geräte möglichst dünn sind. Obwohl es halt echt Käse unterm Strich ist und du halt super viele Kompromisse damit halt in Kauf nimmst. Mindestens mal, was halt Akkulaufzeit, eventuell Kamera angeht und so weiter und so weiter.
Wir werden sehen, wie das Ding dann ankommt, wie Apple das in das Lineup reinsteckt und wie das dann auch gepreist wird. Hörer hatte nochmal darauf hingewiesen, dass in dem Nokia-PDF von letztem Mal, dass da ja auch Nokia so falsch gelegen ist, wie das Pricing vom Original-iPhone aussehen wird und ob da jetzt eine Subsidy drin ist von dem Mobilfunkanbieter oder wie der Preis tatsächlich aussieht und dass der Apple auch nochmal irgendwie um $100 dann vor dem Release nochmal rauf und runter gegangen und dann haben sie irgendwann das 4-Gig-Modell abgesägt oder das 2-Gig, 2-4?
Nee, 4 wurde, glaube ich, abgesägt.
Ja. Ich kann mich mal melden. Also ich habe ja nie diese Preiserückerstattung bekommen, weil ich das nicht offiziell in den USA das war ja irgendwie ein paar Wochen nach Start, haben sie das runtergesetzt und haben auch den Leuten das Geld zurückgegeben, diese Differenz.
Nee, das war ein riesiges Drama. Das war ein Riesendrama, wo Steve Jobs so einen offenen Brief geschrieben haben, so, das ist so, ist live in the technology lane, da kostet halt einfach weniger. Yeah. Und dann ging das Drama halt einfach weiter, weil halt Steve Jobs wieder nur einfach das blöd fand. Und dann gab es irgendwie so einen $100-Gutschein, den du im Apple Store einlösen konntest. Also du musstest das Geld schon wieder zu Apple tragen.
Hallo, ja, gut. Wo kommen wir denn
dahin? Und es gab das 4-Gigabyte-Modell. Also das erste iPhone war ein 4-Gigabyte-Modell. Und das war dann relativ schnell, ich glaube, den Januar drauf war das dann gegen 8 Gigabyte ausgetauscht. Aber das erste halbe Jahr gab es dieses 4-Gigabyte-Modell.
Halt aus der Sicht von Nokia, da hast du halt für Telefone keine 1.500 Euro hingelegt. Nee. Inflation hin oder her. Das war halt nochmal eine ganz andere Sache. Und du hast halt mit dem Ding hauptsächlich tatsächlich nur telefoniert und SMS gemacht. Und dann, Snake natürlich, aber auch wenn du dann in so ein Pro- und PDA-Markt und Nokia Communicator reingegangen bist, der war ja auch gescheit teuer. Der war mir ja auch damals zu teuer.
Ja, die waren teuer. Das ist
nämlich so auf vierstellig zugegangen bei denen.
Ja. Und das war damals auch sehr ungewöhnlich preislich, weil ich weiß gar nicht, ob die einfach auch von den Mobilfunkanbietern wenig subventioniert wurden, weil das kein richtiges Endkundengeschäft war. Es gab ja viele von diesen Communicatoren, die frühen, das waren dann halt, wenn überhaupt, war das so ein Firmengerät. Das hat die Firma gekauft und dann hat die das ihren Mitarbeitern gegeben. Und das war nicht so ein richtig, da gab es auch von der Tarifstruktur gab es nur Tarife für Firmenkunden eigentlich und die halt auch unverhältnismäßig teuer waren, zumindest in meiner Erinnerung damals. Ich meine, damals war wahrscheinlich alles unverhältnismäßig teuer, was irgendwie mit Mobilfunk und Datenverbindungen zu tun hatte. Aber das war, glaube ich, alles, das hat das sehr schwierig gemacht. Und das hat den Vergleich auch mit dem iPhone so schwierig gemacht. Und die Preisgestaltung des iPhones erstmal ungewöhnlich. Und dann hat halt Apple natürlich auch nachkorrigiert. Und sie haben ja da, glaube ich, auch ihren Vertrag mit AT&T geändert. Also, dass sie die hatten ja diesen komischen Deal, dass sie AT&T hatte ja dieses Paket geschnürt, dass der Nutzer halt irgendwie SMS und Mobilfunk und Daten halt einfach für einen Festpreis praktisch bekommt. Und das war ja damals, in den USA war das relativ spektakulär, bei uns, glaube ich, aus deutscher Perspektive war das auch relativ spektakulär, Und da hat Apple, glaube ich, ursprünglich an diesem Monatsbetrag, die haben also einen Teil, Apple mag ja Provisionen und Prozente von Dingen. Und da haben die sozusagen von diesen Tarifen mitverdient. Und dann haben sie es halt umgedreht, dass der Anbieter halt die Subventionierung übernommen hat und der Verkaufspreis halt gesunken ist, dass du halt irgendwie 300 statt $500 gezahlt hast. Und dafür durfte wahrscheinlich AT&T dann einfach seinen $30 pro Monat halt behalten. Oder da haben sie halt irgendeinen Deal gemacht. Da wurde irgendwas geändert und die Konsequenz war die Geschichte, die du halt eben erzählt hattest, Alex, dass halt für die Kunden halt billiger wurde. Relativ schnell auch.
Der initiale Verkaufspreis. Weil sie sind ja mit diesen, in Deutschland drei Tarife waren es. Telekom hat doch irgendwie S, M und L oder sowas.
Wahrscheinlich.
Und das waren noch so, das waren noch so Tarife, an denen Leute dann viele, viele Jahre festgehalten haben. Mhm. Weil die, also Telekom kam dann auch nach 2-3 Jahren darauf, dass das irgendwie nicht mehr so lukrativ ist und wollte die dann in den neuen Vertrag bringen. Und wenn du den neuen Vertrag akzeptiert hast, dann hast du halt die ganzen fixen Tarif, also Tarifdetails, die da drin waren.
Und dann gab es irgendwie kein Tethering für die alten Verträge und so.
Ja, genau, da wurde
ganz komisches Geschacher gemacht, um die Leute da in die neuen Tarife zu bekommen.
Das Tethering, das war eine große Nummer, ja.
Das war echt eine, das war ein Kampf über viele Jahre.
Ja, und jede Woche hat er irgendeine App im App Store hat versucht, Tethering zu aktivieren über irgendwie Snake-Spiel. Also Tethering irgendwie, schalte Tethering frei.
Da war Apple aber auch garstig. Also da hatten sie sich schon sehr stark an den, sind sie den Carriern sehr stark entgegengekommen, was ja sonst ist ja das iPhone sehr unbeeinflusst von den Netzbetreibern gewesen. Aber bei so ein paar Sachen, und das ist genauso wie jetzt bei der verdammten Apple Watch, die du nicht mit der eigenen Mobilfunknummer aufsetzen kannst, weil halt Apple keinen Bock drauf hat, das anzubieten. Und die Mobilfunkprovider froh sind, wenn du natürlich dann deinen Laufzeitvertrag um halt irgendeinen dämlichen Multisim halt noch Zusatz buchen musst oder kannst und halt anders die Apple Watch nicht ernsthaft ins Mobilfunknetz bringst.
Aber ich meine, das war damals ja auch eine ganz andere Zeit. Das war nicht anders möglich. Also Apple wäre da ja nicht reingekommen, wenn sie von Anfang an so die Brechstange angesetzt haben, wie sie es halt heute machen können, weil die Mobilfunkanbieter natürlich in einer ganz anderen Situation damals waren.
Klar, aber trotzdem war es revolutionär für die Zeit, weißt du? Also kein Branding am Telefon, keine vorinstallierten Apps, all der Quatsch. Das ist ja eine der großen Sachen vom iPhone eigentlich gewesen, dass sie da so sehr Carrier unverbunden im Markt waren. Aber obwohl die ganze Amerika war lange beschäftigt mit diesen ungelockten iPhones. Also das ist in anderen Ländern viel früher aufgekommen. Und was sind wir nach Italien gefahren, ne? Und haben iPhones gekauft, die keinen Carrier-Lock hatten und so weiter. Ich spreche für uns alle, glaube ich. Das waren
Turbo-Sims gekauft.
Turbo-Sims war nochmal eine andere Geschichte. Ja. Die war sehr viel früher. Aber ja, dann gab es ja die ersten Länder, in denen es einfach nicht legal war, halt diese Bindung zwischen Hardware und Mobilfunkanbieter zu haben. Und Italien war eins der ersten Länder. Und dann musstest du halt dein Telefon dort kaufen. Und dann war das Region-frei, hätte ich fast im DVD-Player-Sprech gesagt.
Das war noch lang so ein Käse. Ich habe doch irgendwie bin ich mal über ein iPhone 5C gestolpert, was auf UK gelockt war. Und was man gegen irgendwie Bezahlung von ein paar Pfund sich entlocken konnte, aber dafür musste das Telefon in UK einmal das Netz riechen.
Ja.
Habe ich das dahin geschickt und dort hat es jemand einmal eingeschaltet und wieder zurückgeschickt.
Ist so gut. Ist echt gut.
Und solche Geschichten, aber das war alles sehr lustig. Severance, nochmal die drehen weiter an der Promoschraube von Severance. Es gibt noch einen Podcast irgendwie mit Ben Stiller und dem wie heißt er? Adam Scott.
Scott.
Adam genau. Ja. Richtig. Mhm. Mark S. halt.
Ja.
Und es gibt auch hier noch eine Promo mit Tim C. Tim C. ist nämlich hier auch im Aufzug und fährt mal rauf und runter. Mhm. Ist das geschickt, Tim C. da reinzustecken, weil es ist ja nun doch, Lumen ist ja schon irgendwie vergleichbar mit, also es hat irgendwas von App, die weißen Gänge, die Secrecy.
Was ist die deutsche Übersetzung für Tone Deaf?
Ja, genau. Weil, bedarf keiner Übersetzung.
Ich meine, ich habe auch drüber geschmunzelt, aber ich meine, wir haben auch gerade Cook erst neben Trump stehen sehen. Das ist alles, sind ja viele Sachen, Issues im Moment, die problematisch sind. Und jetzt so ein Witzfilmchen zu machen, ist ein schlechter Zeitpunkt.
Ja, aber das Lustige war ja eigentlich, dass bei dem ganzen Promoshot ist, dass er total unglücklich in diesen Fahrstuhl geht, dass sein Audi total unglücklich ist. Und dann geht er zur Arbeit in sein weißes, abgeschottetes Gold und dann lacht er und ist freudig. Kann sich um die Sachen kümmern, die ihm Spaß machen. Das ist sehr lustig.
Ja, das ist alles, also man kann da sehr viel reininterpretieren und es ist alles ziemlich wild.
Ist das. Also, das ist vor Monaten gedreht worden, das war geplant, das wird jetzt da zu diesem Datum rausgeschoben, egal was da auch so kommen mag. Ne?
Ja.
Und dann kommt das halt. Es gibt auch diese, hatte ich ja neulich auch gelinkt, diese Videos, wo Adam Savage beim Dreh in England von Silo irgendwie rumhängt und dort mit den Leuten redet. Und das muss ja auch, weiß nicht, 16 Monate her sein oder sowas. Wann war denn dieser Actor Strike? Das ist auch lang her, da war das ungefähr. Ja.
Ja, ja, das ist schon ein ganzes Stück her.
Ja, weil da reden sie gerade drüber, dass halt diese Produktion von Silo unterbrochen werden musste deswegen, genau, und sowas. Mhm. Ne? Also ja, das ist alles ein langer Prozess, aber das scheint jetzt da zu laufen. Ich wollte es nur kurz gezeigt haben, weil es halt schon irgendwie hübsch ist.
Ja, es ist halt, es unterstreicht halt vor allem, dass Apple jetzt auch erkannt hat, was sie da mit Severance vor allem haben und überhaupt insgesamt erkannt haben, welche Serien, was sie da an ihren Serien haben und da jetzt auch offensichtlich nochmal sich ernsthafter dahinter knien, dass das Zeug halt auch promotet wird und beworben wird. Und es ist halt, ist glaube ich schon richtig.
Ich meine, es ist ja lustig, es ist 3 Jahre her, ne, dass die erste Staffel irgendwie zu Ende gegangen ist, was mir völlig unrealistisch vorkommt, ehrlich gesagt. Aber ich habe einen Rerun in der Familie angestoßen. Wir haben ja schon festgehalten, ich mache keine Reruns normalerweise. Und es war sehr schön dabei zu sehen, dass da so ein Fieber ausgebrochen ist nochmal. Also es war ja so ein Geheimtipp irgendwie am Anfang. Mhm. Und ich glaube, es hat sich rumgesprochen mittlerweile, dass es eine sehr populäre Serie ist. Aber ich habe es diese Woche nochmal festgestellt, wie sehr man doch die erste Staffel genießen kann. Also ist sehr, sehr gutes Fernsehen. Und es ist eigentlich krass, dass Apple die eigene Produktion, vielleicht war viel los oder so, aber komplett übersehen haben auch damals. Also die lief so ein bisschen unter ferner Liefen, muss man sagen, damals. Mhm. Also bis das angelaufen war und dann haben sich irgendwie so Kritiker geäußert und hat ewig gedauert, bis Leute gesagt haben, hey, das ist doch was Gutes und so weiter. Also es war nicht so ein Instant-Hit. Das kann man sich fast gar nicht mehr jetzt so vorstellen. Und jetzt scheinen die es zu begreifen. Und das Marketing für Apple TV-Content, hat Apple Probleme mit, was lustig ist, dass Apple mit Marketing Probleme hat.
Ist halt also interessant, ob sie jetzt irgendwie einfach eingesehen haben, dass halt TV-Serien das Ding sind und dass sie den Filmkäse, ja, da brauchen sie nicht viel Kohle reinzupumpen und das ist sozusagen wurscht unterm Strich. Ich meine, die werden sicher weiterhin auch Filmzeug machen und irgendwas an Projekten sich da sicher an Land ziehen und sie haben ja noch das Formel-1-Ding in der Hinterhand. Ja. Aber Serien sind halt das unterm Strich dann die Zugpferde.
Zum Beispiel hatte Amazon sich für Weihnachten so einen Film hingelegt, irgendwie Red One. Mhm. Mit dem Rock, genau.
Action Star, ja.
Und der war super teuer. Die haben dem Rock sehr viel Geld zugeworfen. Und war so eine Liste so. Red One hat so viel gekostet und daneben so eine kleine Produktion, so 27 Filme fürs gleiche Geld. Mhm. Weil der so teuer war. Und ich habe entnervt nach 10 Minuten das Ding ausgemacht, weil es einfach überhaupt nichts ist.
Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, weil ich sage, die sind alle schlecht. Also Netflix-Filme, diese Produktionen, die sind alle nicht gut. Diese eigenproduzierten, eigenfinanzierten Action-Knaller. Mhm. Also das sind wirkliche Knaller. Also die kannst du von, ernsthaft, es gab keinen wirklich guten. Netflix hat teilweise gute Serien, auch immer noch Serien, aber diese Knallerfilme und so weiter, die sie in den letzten Jahren produziert haben, da war keiner wirklich gut. Und ich meine, bei Netflix taucht es, glaube ich, im Budget anders auf als bei Apple. Also Apple hat ja irgendwie wirklich viel zu viel Geld für einzelne Filmproduktionen bezahlt. Die Abonnenten stehen, die können das halt nicht finanzieren. Also da stehen nicht genügend Abonnenten dagegen. Und Netflix kann die Preisschraube so ein bisschen andrehen, haben wir auch gesehen. Das ist gerade mal wieder Zeit. Und da fällt das, glaube ich, gar nicht so sehr ins Budget. Aber die Qualität ist haarsträubend, muss man ernsthaft sagen, bei Netflix und was Filme angeht.
Die Netflix-Zahlen sind ja irre, dass sie da gerade ja auch unser beliebter Boxkampf, der, wann war das, kurz vor Weihnachten, ja, oder? Ja. Also was sie da mit diesem super dämlichen Kampf irgendwie an Leuten, an Neukunden, an Abonnenten und so weiter sich einfach eingekauft haben, wenn man so will, ist einfach absolut irre.
Und man konnte ja den Kampf nicht sehen, das hat ja nicht funktioniert, aber die Leute sind trotzdem
davon mal abgesehen.
Ja? Und ich habe jetzt nichts groß Negatives über dieses Football an Weihnachten gelesen und dann seit Januar läuft irgendwie dort Wrestling auf Netflix in den USA. Hm. Das scheint soweit irgendwie scheinbar okay zu funktionieren. Wenn es kein Geheule gibt, wird es wohl okay funktionieren jetzt.
Das scheint, ja, also NFL scheint gelaufen zu sein. Ist interessanterweise offensichtlich von den Größendimensionen nochmal eine andere Kiste als solche Boxveranstaltung. Warum auch immer, ist halt so. Also das, dieses Box-Event, das war, glaube ich, echt ein Ausnahmeding. Also das muss man wirklich sagen. Jetzt nicht nur, dass das Netflix dann irgendwie verbügelt hat, das auch ernsthaft zu streamen, aber ich glaube, die sind einfach, also das war was, was wahrscheinlich, weiß nicht, ob das jemand anders technisch hinbekommen hätte, diese, diese absoluten Ultra Denial-of-Service-Attack von Leuten, die irgendwie diesen Boxgang schauen wollten, hinzubekommen, den zu meistern. Keine Ahnung. Also das muss ja echt irre gewesen sein. Das hatten wir, war ja offensichtlich eine Dimension, die wir in der Form noch nicht hatten für eine Live-Sportveranstaltung, diese Form von Aufmerksamkeit.
Die gestreamt wird, ne? Das ist ja der Unterschied. Ja, also wenn so ein Kabel in dein Haus geht, wo so TV-Kabel draufsteht, dann kein Problem. Aber halt das Streaming war die interessante Herausforderung. Da haben sie sicherlich viel gelernt. Und letztendlich haben sie es verbockt, aber geschadet hat es auch nicht. Es ist lustige, also beide Aussagen stimmen sozusagen.
Ja. Ansonsten haben wir jetzt in den USA zumindest ein volles Jahr Division Pro. Das ist ja relativ übersichtlich, was jetzt da in einem Jahr mit der Vision Pro passiert ist. Ich habe auch nochmal so alte Vision Pro-Sendungen bei uns angehört, als das Ding noch Reality Pro hieß, zumindest den Gerüchten. Wo das Betriebssystem noch XROS hieß und so weiter und so fort.
Das heißt bis heute noch.
Innen drin schon.
Unten drin, unten drunter.
Und wo sie bei der WWDC noch gesagt haben, this platform, wo sie nicht wussten, dass es Vision OS heißt und diese ganzen Späße. Und bis jetzt bleibt es dünn. Ja, also wir haben auch damals schon, das war ja auch Jahre vorher schon gerüchtet, dass die Brille kommt und dann kommt die Brille, kommt zu 23, 22, wann auch immer, so nee, jetzt ist sie ein Jahr da, jetzt haben wir 25 und es ist halt so mehr oder weniger bis jetzt auch noch so nix. Ja, also es ist, hat sich so viel nicht getan und ich habe jetzt auch keine besonders gute Idee, was sie tun könnten, damit das dieses Jahr besser wird und nächstes Jahr. Also so vom Konzept her kann man über neuen Chip nachdenken, kann man über ein billigeres Modell oder eine Preisreduktion irgendwie nachdenken. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt sich am Konzept irgendwas groß ändert. Und die Chefin, die VisionOS um die Kurve gebracht hat, hier Frau Kim Vorrat, was ein sehr guter Name ist. Mhm. Wenn die ist das dann Vorratsdatenspeicherung, wenn sie Dropbox benutzt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die ist so die Feuerwehr bei Apple. Ne? Wenn irgendein Projekt am Stecken bleibt, wird Frau Kim Vorrat reingeschickt und dann macht die das klar. Ne? Die hat das Original iOS geschippt, einfach irgendwelche Geschichten.
Persönlich,
mit Vorstyle und einem Baseballschläger, solche Geschichten, wie er sie aus dem Büro wieder raus den Türknauf abschlagen musste mit einem Baseballschläger, weil sie sich da eingesperrt hat, weil sie das Projekt shippen musste.
Legenden, du.
Es ist einfach gut.
Ich meine, die Legende kannten wir schon, die haben wir hier schon definitiv besprochen, aber muss man gewisse Vorsicht arbeiten. Ich würde auch Vorsicht walten lassen, wenn du so die Hoffnung an so eine Person aufhängst.
Doch, immer nur an Einzelpersonen klüpfen.
Aber wir haben ja gesehen, wir haben das auch von außen gesehen, dass offensichtlich die Vision Pro Hardware, die war fertiger als die Software. Jetzt sagt also dieses Gerücht, dass sie also das Vision OS über die Ziellinie geprügelt hat und das Team über die Ziellinie geprügelt hat. Jetzt ist sie neu assigned worden, weg von der Vision Pro und Vision OS zu Siri und Apple Intelligence, weil da die Bude brennt.
Ja.
Kriegt sie das jetzt über die Ziellinie? Aber was ist denn der Punkt, wo man sagt, wo ist die Ziellinie und wann ist das ein erfolgreiches Projekt? Weil Vision OS ist jetzt technically schon shipped und das ist jetzt auf Geräten, aber es tut halt nichts.
Hast du shipped oder shit gesagt?
Das muss man nochmal nachhören, was ich da gerade gesagt habe.
Bin ich sicher.
Woran definiert man denn, ob jetzt irgendwie Apple Intelligence und Siri irgendwie ein Erfolg ist und ob das jetzt so weit ist, dass man es wirklich auf Leute loslassen kann?
Das ist auf Leute kann man es ja offensichtlich loslassen. Also das ist ja, der Zug ist ja sowieso abgefahren und das ist halt auch interessant und lustig zu sehen, dass sie tatsächlich jetzt schon den Schritt gegangen sind, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jetzt, wenn die Sendung rauskommt, Anfang der Woche oder wann auch immer, kurz nach oder der Erscheinung der Sendung, wird ja iOS 18.3 und macOS 15.3 und so weiter wahrscheinlich dann auch erschienen sein. Und dann, da ist es ja, ich meine, in Deutschland ist es egal, weil wir müssen ja sowieso noch warten bis April, bis das hier irgendwie relevant wird, auf iPhone und iPad zumindest. Und da haben sie ja den Schritt, machen sie ja den Schritt, dass es halt einfach standardmäßig aktiv ist, was einfach unterstreicht, dass halt Apple Intelligence nicht irgendwie einfach ein Zusatzding ist, was was da dran, sondern das ist einfach einer der wichtigsten und größten Teile, vor allem nach vorne raus, des Betriebssystems halt. Und damit ist es vielleicht auch konsequent zu sagen, das ist halt einfach an. Also, ich meine, was heißt an? Also der Schalter ist halt an und du hast halt, der Unterschied ist ja unterm Strich nur, dass die Modelle, die halt sonst erst nach dem Aktivieren runtergeladen werden, dass die Sprachmodelle halt direkt runtergeladen werden, wahrscheinlich nachdem du das Update eingespielt hast und dann sind die halt einfach da und in dem Moment, in dem du halt eine von diesen Funktionen aufrufst, kannst du die halt direkt dann auch benutzen. Also dafür ist es zu wichtig, glaube ich. Das jetzt auch schon zu machen, auch wenn natürlich alles, erstens der Umfang der Funktionen sehr überschaubar ist, deren Leistung sehr überschaubar ist und die Sachen, die halt machen, einfach insgesamt überschaubar sind. Aber irgendwie muss ja Apple da auch weiterkommen. Also was soll sie, weiß nicht.
Du lernst halt ganz viel, wenn das Ding eingeschaltet ist auf allen Geräten. Und zwar lernst du erstmal über die Nutzung. Ja, also nutzen Leute eventuell Proofreading oder erstellen sie Texte oder ignorieren sie es? Weil das kannst du dir jetzt, kannst du sehen, okay, so viele Leute haben es aktiviert und so viel nutzen es dann. Aber das verzerrt natürlich so ein bisschen den Blick, weil die Leute, die es aktiviert haben, die sind dann vielleicht auch eher auf der Seite, na, dann probiere ich es mal aus oder so. Aber wenn es jetzt mal an ist, dann bist du, da hast du bessere Zahlen und dadurch verbesserst du natürlich auch alles an deinem System eigentlich. Und du lernst viel mehr darüber. Deswegen wird die Ziellinie, die schiebt sich weiter immer nach vorne. Also da gibt es keine wirkliche Ziellinie. Du wirst letztendlich nach Nutzung oder nach wie nützlich finden es Leute, wirst du den Erfolg bemessen können intern. Da ist es nichts, wo man drauf schauen kann von außen irgendwie.
Wir hatten ja besprochen, dass jetzt in Google Workspace, dass da jetzt automatisch Gemini in meinem Business-Account mit drin ist. Habe ich jetzt versucht zu aktivieren. Also beziehungsweise es hat sich aufgedrängt und hat gesagt, hey, ich bin jetzt da. Ich könnte dir jetzt helfen, eine E-Mail zu schreiben.
Gleiches Spiel.
Dann habe ich dort geswiped, hat nicht funktioniert. Er hat gesagt, ich hätte einen polnischen Text geschrieben, was ich nicht getan habe.
Sehr lustig.
Also Dankeschön, Gemini. Aber man muss auch.
Es ist einfach sehr gut. Es ist einfach gut.
Gemini ist Hit.
Und dann habe ich was Deutsches reingeschrieben, hat er gesagt, nee, Deutsch kann ich nicht. So,
okay.
Das ist so weh.
Und aber ich frage mich auch so, wenn du jetzt Fernsehwerbung siehst, ne? Also ich sehe Fernsehspots oder auf YouTube irgendwelche Spots oder in der Netflix und beim Prime sind Spots drin für kauf mal jetzt ein Pixel, da ist Gemini drin. Und ich sehe Spots von Samsung, hier kauf mal, hier ist Galaxy AI drin. Und dann sehe ich einen Spot von Apple, da steht drin, hier ist Apple Intelligence drin. Und welche von denen tut was für dich wirklich?
Ja, die tun alle was gegen dich am Schluss. Also dieses Pixel, das bewirft mich ja jeden Tag mit Gemini. Und ich habe jetzt keinen Samsung ausprobiert, aber am Schluss, also ich habe so das Gefühl, das ist alles noch nicht da, wo es sein sollte. Es ist alles so manchmal ein bisschen geiler, als das, was wir vorher hatten. Und manchmal macht sich's halt komplett selber ins Hemd. Und die Frage, die drängt sich wirklich auf, wann kann man das auf die Leute loslassen? Und da scheint mir aber Apple die einzige Bude zu sein, die sagt, wir schauen, dass wir das rund kriegen. Weil, ne, Google.
Sie kommen natürlich, Apple kommt von ganz unten. Ne, von ganz unten. Also ja, okay. Irgendwas besser hinzubekommen, ist jetzt gerade nicht so die Schwierigkeit. Also Apple hinkt da ja ernsthaft, also Siri war ja diese Woche wieder ordentlich Thema. In einem nicht glorreichen Licht. Apple hat einfach nicht das LLM-Modell daran geflanscht, sondern sie machen sich da jetzt Gedanken. Und dann, ich meine, das kannst du halt sagen, ist halt irgendwie falsch, dass du dir so lange Gedanken machst. Im Moment schadet es ihnen halt eher. Würde ich sagen. Also die Wahrnehmung ist nicht positiv von Apple Intelligence im Moment. Ob die andere so positiv ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil ihr gesagt habt, also nutzt es oder ihr seht auch die Fehler, die da auftreten. Auf der anderen Seite setzt diese Industrie, diese ganze Branche setzt halt sehr, sehr stark drauf. Es ist halt sehr faszinierend zu beobachten alles. Muss man, es ist sehr ernsthaft interessant und faszinierend, das zu verfolgen, muss ich sagen.
Es ist halt vor allem faszinierend, das bei Apple zu verfolgen, weil dass das anderen Firmen irgendwie egal ist, unterm Strich, ist ja relativ klar. Und da ist es auch nochmal was anderes. Aber der Witz ist, dass halt auch Apple dazu gezwungen war, praktisch diesen Kontrollverlust in Kauf zu nehmen und halt ein ja, ein System zu shippen, in ihrem Betriebssystem integriert, was sie halt absolut nicht unter Kontrolle haben. Wo du halt Sachen reinwirfst und dann kommt halt irgendein Käse raus oder halt BBC-Headlines, die nicht stimmen oder halt sonst irgendwas. Und es ist ja erstaunlich, dass eigentlich aus Image Playground nicht ernsthaft irgendein Drama rausgefallen ist. aber wahrscheinlich auch einfach nur, weil Image Playground so unterirdisch ist, dass du kannst, das ist sozusagen egal. Und damit blieb halt gar nicht mehr viel übrig, um für Dramen zu sorgen. Und dann waren es halt die zusammengefassten Mitteilungen. Und das ist natürlich, ist schon faszinierend, dass sie das, und ich bin sehr neugierig, wie sie das jetzt, abgesehen davon, die kursiv zu machen, wie sie das darunterliegende Problem halt in den Griff bekommen wollen.
Aber sie haben es ja, sie versuchen ja, das alles super squeaky clean zu halten und so, ja, dass da bloß kein Quatsch rausfällt. Aber dann war jetzt die Woche die Geschichte, wenn du in deine Serie-Suche reintippst. Was?
Ja? Das ist einfach so gut.
Wenn du einfach nur was reintippst.
Ja.
Bei manchen Leuten kommt dann ein Ergebnis, das fragt sich dann, was ist Christina? Und dann kommt da ein Wikipedia-Artikel. Und viele von den anderen solchen Begriffen sind in dieser Suche schon weg. Also wenn du irgendwie nach Dick oder Schlong suchst oder sowas, dann steht da das Ergebnis gar nicht erst ausgeschrieben da. Aber wenn du nur was schreibst, dann kommt das Ergebnis für Christina. Kleine Fußnote dazu, Leo hat den Artikel dazu auf Heise geschrieben und die haben teilweise so eine automatische Übersetzung nach Englisch drin.
Die habe ich mir, ja, sehr gut, die automatische Übersetzung, die habe ich mir gar nicht angeschaut bei dem Artikel.
Und da steht dann natürlich drin, dass du in Siri nach What suchen könntest, was natürlich nicht stimmt, aber nicht stimmt, dann muss man natürlich fragen, so say what again. Und naja, also es ist die Frage, ob sie das irgendwie auf dem Server irgendwie dann rausdrehen können. Aber bei mir hat es dann, oder bei manchen Leuten hat es auch nicht nach Christina angeschlagen, sondern wenn du schon noch Christ oder Christ eingegeben hast.
Das ist so lustig.
Bei mir hat es angeschlagen, wenn ich was ist eingegeben habe.
Ja.
Und dann kam es.
Ja. Ja, das war einfach faszinierend zu beobachten, weil das ist ja auch so ein System, was ja schon sehr lange eigentlich existiert, praktisch in iOS. Also halt, wie soll man sagen, so eine Mischung aus Suchvervollständigung und halt, ja, teilweise sind das Website-Vorschläge, teilweise gibt es ja auch diese Kategorie von Siri-Wissen, also was ja meistens sozusagen Wikipedia-Einträge unterm Strich sind. Und auch bei diesen Webseiten-Vorschlägen sind natürlich, glaube ich, tendenziell sehr viele Wikipedia-Anträge dabei, was wahrscheinlich nicht dumm ist von Apples Seite, weil du tendenziell zumindest irgendwie gutes, sinnvolles Zeug da dann auch lieferst, glaube ich, den Leuten, die halt die Suche oder irgendwas, halt einen Begriff zum Beispiel nachschlagen wollen oder so. Das funktioniert halt gut. Warum jetzt natürlich ausgerechnet zu was halt dieser sehr, sehr lustige Wikipedia-Eintrag kam, mit einem natürlich denkenswerten Foto, was halt einfach in your face erschienen ist, und zwar wirklich in your face. Das war natürlich schon eine wilde Kombination aus Sachen, und mich würde schon sehr interessieren, wie das dazu gekommen ist, weil ich meine, da gab es ja auch natürlich Leute bei Heise in den Diskussionen, und gab es natürlich auch wilde Theorien, dass da irgendwie 4chan hat, irgendwie haben alle sich darauf entschieden, sich nach was ist Christina Piersing zu suchen, um irgendwie diese Verknüpfung auf iPhones herzustellen. Und ich meine, irgendwie so müsste dieses System ja auch funktionieren, eigentlich. Also das,
wenn ganz viele Leute
Apple merkt, wenn Leute was eingeben, und dann machen wir halt, ich meine, Apples System ist wahrscheinlich einfach nur schlecht. insofern kam halt dann irgendwie, wenn du was eingibst, halt, was ist ein Christina-Piercing raus, und die Konsequenz ist halt der Vorschlag dieser Wikipedia-Webseite. Ja. Und ich habe keine Erklärung dafür, wie das entstanden ist. Ich finde das absolut irre, die Geschichte. Egal, ich meine, aber es ist natürlich auch lustig, weil dann hast du, und weil halt Apple sonst so drauf achtet, natürlich, dass alles irgendwie praktisch jugendfrei ist und halt schön möglichst clean ist. Mhm. Und dann kam halt einfach dieses Ergebnis. Und es ist ja nun einfach mal so, dass einfach ein Berg an Suchanfragen wahrscheinlich tatsächlich mit dem Wort was beginnen. Also, ich meine, man hat ja auch gesehen, die Zugriffszahlen von diesem Wikipedia-Artikel, die sind irgendwie kurz vor Weihnachten. Der wurde so nie aufgerufen, weil wahrscheinlich niemand wusste, was ein Christina Piersing ist, und sich auch nicht weiter drum geschert hat. Und dann so kurz vor Weihnachten so bam.
Ich benutze relativ häufig die Funktion in Safari halt irgendwas zu markieren und dann Lookup zu sagen und dann kommen ja auch solche Ergebnisse. Ja. Ist es die gleiche Suche dahinter oder nicht? Ja. Oder doch?
Ich glaube schon.
Aber da sind auch manchmal fehlen quasi die richtigen, also ich weiß, da müsste eigentlich ein Wikipedia-Artikel dazu da sein und den müsste ich jetzt finden, aber ich finde ihn damit nicht, sondern ich muss dann zu Google gehen und dann sehe ich es und dann kann ich von Google in Wikipedia rüberklicken oder so. Aber wenn das gleiche Team ist, was auch die App-Store-Suche macht, dann ist alles klar. Weil das ist einfach
dann ist sowieso alles verloren.
Ja. Ja, aber wie Apple Intelligence irgendwie, wie das zu definieren ist, wann das fertig genug ist oder dass das diesen Marketing-Push rechtfertigt, den wir jetzt schon zum Start von den alten Telefonen hier gesehen haben, das ist halt, das geht halt so nicht eigentlich.
Ja, also schwierig. Also ich meine, man sieht auf der anderen Seite auch, dass was wäre die Alternative halt für Apple gewesen? Also es halt einfach gar nicht anzugehen und gar nicht in Angriff zu nehmen und zu sagen, nee, wir testen das intern so lange, bis wir halt zufrieden sind mit den Ergebnissen oder halt irgendwas Sinnvolles damit anfangen können. Das wäre wahrscheinlich auch wäre wahrscheinlich auch nicht gut.
Naja, Amazon zum Beispiel hat immer noch nichts in diesen Lautsprechern drin, in dieser Art. Ne? Ich habe extra jetzt nochmal so einen Echo-Lautsprecher hingestellt, um mit der Waschmaschine sprechen zu können, weil die hat jetzt da die zwei Skills. Die Skills heißen einmal Home Connect Waschmaschine und einmal Home Connect Wäschetrockner. Und da steht so drin in der Beschreibung, du darfst nicht Trockner sagen, du musst Wäschetrockner sagen oder andersrum. Das eine Wort mag er nicht haben, ich kann es mir nicht merken. Und dann kannst du aber dem Ding sagen, so ey, hier starte das Jeans-Programm in der Waschmaschine und dann geht das sogar. Und du kannst fragen, so wann bist du denn fertig? Und das ist schon sehr…
Letzteres ist das Wichtigere an dem Ding. Weil in der Regel ist es ja auch nicht so, dass du vor der Maschine stehst, sie einlädst und dann gehst, um deinem Amazon-Gerät zu sagen, mach mal das Jeans-Programm, während du einfach nur bling, bing hättest machen können.
Ja, aber es geht und es funktioniert, aber Amazon ist offensichtlich trotz der Tausenden von Mitarbeitern, die da dran sein müssen, noch nicht so weit und nicht bereit, irgendwie diese Lautsprecher umzuschmeißen und dieses alte System über den Haufen zu werfen, weil sie es halt auch nicht zusammenbekommen. Ja? Das alte System mit den Skills und das neue System, was halt dann irgendwie aus AI, aus einem LLM, das auf diese Intents irgendwie mappen müsste.
Ja.
Und das, ich wüsste gerne, wie die Echo-Nutzung tatsächlich aussieht. Benutzt noch irgendwer diese Waschmaschinen-Skills oder halt nicht? Ja, oder die restlichen Sachen, die es da halt gibt.
Ja, schwierig.
Ja, oder ist es halt nur dieses Home, der Home-Kram, dass du halt Steckdosen und Lichter und sowas schalten kannst und der Rest ist halt wahrscheinlich auch einfach so ungelenkt zu benutzen, weil du musst dir immer sagen, so frage meine Skill, Home Connect, Waschmaschine nach, bla. Mhm. Und wenn du es ein bisschen falsch formulierst, explodiert's.
Also ich glaube, das ist halt super schwierig, weil sie haben sich dadurch, dass sie so viel Skills gebaut haben und bauen haben lassen und da ja sehr viel Druck dahinter gelegt haben, haben sie sich natürlich ein Ökosystem geschafft, wo du mit Intents sprechen können musst. Und ich sehe es jetzt bei Gemini gerade, die gerade Google Assistant ersetzen und ich sag dem jetzt, mach mal bitte einen Timer oder stell mir einen Wecker und du kannst dem Ding zugucken, wie es denkt mit ganz großen Anführungszeichen. Der sagt, okay, und dann steht da so, Funktion wird aktiviert und dann aktiviert er den Timer. Das heißt, der startet aus dem LLM raus diese Intents im System und die sind bei Gemini relativ wenige, weil es auch bei Assistant halt nur eine Handvoll gab und noch nicht alle funktionieren. Und du siehst aber halt, wie sich das Ding ständig selber in den Fuß schießt. Und das mit diesen wenigen Sachen. Ich sag ihm so, starte bitte morgen um 6 Uhr, schalte bitte dieses Gerät ein. Und dann sagt er, ich kann deine Taschenlampe nicht einschalten.
Ja.
Und ich habe ihm aber ein Gerät aus Home gesagt. Und wenn du jetzt das erweiterst mit dem Fuhrpark, den Amazon an der Stelle hat, dann wird es halt unendlich viel komplizierter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät irgendwas völlig anderes macht, nämlich nach was googeln zum Beispiel, und dir dann den Artikel vorlesen oder weiß ich nicht was, da wird es halt dann ganz schnell ekelhaft und du hast nicht mehr die User Experience, die du eigentlich haben willst. Und dann lässt du vielleicht lieber den alten Shit da drin laufen, als den neuen Shit, der dauernd Amok läuft.
Ja, ich glaube auch, ich meine, wie groß ist Amazons Business und Interesse halt an, an Echo-Ökosystem und Alexa. Ich meine, das ist öffentlichkeitswirksam natürlich groß, aber wie viel Geld wird damit unterm Strich verdient? Also ich meine, wenn überhaupt damit Geld verdient wird. Also ich meine, die werden schon daran werkeln natürlich, das ist für Amazon sicher relevant, das natürlich irgendwie früher oder später auch hinzubekommen, aber ich glaube, es ist schwer vergleichbar mit der Situation, in der halt Apple mit Apple Intelligence ist und der Zwickmühle, in der du halt bist, wenn du halt ein Smartphone hast, was halt in irgendeiner Form mit dieser Flut an KI-Apps und Funktionen halt konfrontiert ist, die der Markt ansonsten halt durch die Gegend spült und du brauchst halt irgendeine Form von Antwort darauf. Also da gibt es ja keinen Weg dran vorbei. Und Google macht das ja jetzt und es ist auch klar, dass Google das mit der kompletten Brechstange macht und auch auf Teufel komm raus und auch völlig egal. So unter Verluste ist egal. Ja, also Pizza, Klebstoff drauf, alles egal. Das muss raus. Ja, also ich meine, da wird irgendwie KI reingeschoben bis zum geht nicht mehr, um das halt irgendwie zu einem Punkt zu kommen, wo das halt halbwegs sinnvoll funktioniert. Und natürlich auch klar ist, was sind halt die Funktionen, die Leute dann wirklich damit wollen? Was sind das, was kannst du ernsthaft für Funktionen bauen, die wirklich nützlich sind? Und wir sind ja echt sehr so, wir kratzen ja da gerade so an so einer ganz komischen, an so einem ganz kleinen Anfang von etwas, was vielleicht mal sehr, sehr nützlich werden könnte.
Naja, OpenAI hat das, wie heißt das, Commander Dingens gezeigt, was halt quasi Textbefehle in Intents in Web-Apps irgendwie klicken kann. Ne? Sagst du hier, weiß nicht, mach mal ein S3-Bucket auf und der macht dann klick, klick, klick und macht dir ein S3-Bucket auf, weil er versteht, was die Website tut. Das könnte schon was werden. Das sieht schon mal besser aus als irgendwie so ein unbeholfenes Siri, such mal was. Ja, also.
Ja. Also ich meine, aber es könnte schon was werden, wenn du halt trotzdem immer, es ist halt einfach super lustig. Das erste Lustige ist ja, dass das so ein dass du ja mit einem Browser arbeitest, der praktisch in irgendeinem Rechenzentrum. Also du arbeitest mit einer Remote-Maschine. Du arbeitest ja gar nicht mehr auf deinem eigenen Computer und gibst in deinen eigenen Browser ein, hey, Browser, mach mal das und das, sondern du arbeitest sowieso schon mit einem Extern, was eigentlich irre ist, weil ich meine, also von irgendwie Datenschutz und Kontrolle über eigene Daten und da brauchen wir gar nicht mehr von zu sprechen an dem Punkt. Und dann gibst du ihm deine Passworte, Zugangsdaten und dann, und da ist, glaube ich, eigentlich das größte Problem am Schluss, es funktioniert natürlich nur mit Diensten oder Buden oder Webseiten, die halt Partner davon sind. Also es muss ja irgendeine Form von API geben oder irgendeine Form von Schnittstelle oder halt irgendein Deal. APIs, wissen wir, ist sowieso vorbei. Ja, also Web-APIs, so wie APIs, wie Open Web.
Wenn das Ding erstmal wirklich kapiert, was diese Website von dir will, dann kann die das halt komplett für dich durchklicken. Genau das Beispiel, was dieses Intent-Modell, dieses Large-Action-Model dann, wenn das so heißen sollte irgendwann, dass das halt deine Apps, so wie das diese, wie hieß das eine Ansteckding, dieses eine Ansteck...
Du meinst den R1 gab's?
Der Rabbit.
Der genau. Rabbit, der hat ja genau das probiert. Oder probiert es immer noch, aber
Dass du halt in der Wolke läuft irgendwie ein virtuelles Smartphone und das Ding schaut sich das an, schaut Screenshots davon an und guckt dann, wo es klicken kann, damit eine Pizza zu dir kommt.
Ja.
Oder ein Uber oder irgendwas. Die Idee, die ist so weit nicht weg, glaube ich, dass das irgendwie funktioniert. Aber was macht Apple da? Also kann Apple dieses, was sie da angedacht haben, mit dem Intent-System in die Apps reinzuliefern, das wird scheitern, wenn halt diese Apps nicht mitspielen und da wird keine App mitspielen.
Aber ich weiß nicht, das müsstest du ja vergleichen mit dem, spielt das Web weiter damit, dass da irgendwelche Roboter im Backend klicken irgendwie, ich musste sehr lachen, Casey Newton hat das ausprobiert und hat dann irgendwie verzweifelt aufgegeben, nach 15 Minuten halt irgendwie den Bacon in den Warenkorb zu legen irgendwie und weil die AI hat dann angefangen irgendwie so, weil Milchshops in seiner Umgebung zu suchen und anstatt seinen Supermarkt zu bemühen, das ist so abstrakt, weil da war nichts irgendwie von Partnerschaften. Da ist wirklich so irgendwie, ich versuche mal was irgendwie. Ich versuche Milchlieferanten oder irgendwas, der Essen liefert, irgendwie in deiner Umgebung zu finden. Und das ist natürlich Humbug. Und OpenAI sieht so aus, als ob sie es mit der Brechstange, mit einer größeren Brechstange probieren, als diese kleine Rabbit-Firma, die halt sehr, sehr klein, sehr wenig Geld eingesammelt hat, verhältnismäßig. Und die versuchen es halt so zu implementieren. Und das kann schon zu Erfolg führen, weil wenn du, OpenAI hat einen Standing, die haben Geld, die können sich erlangern, sowas probieren. Aber Apple geht ja eher davon aus, so dass die Apps mitspielen und die Apps dann sinnvoll die Hinweise liefern, sodass niemand blind klicken muss und dass die AI das alles verstehen muss. Und das, auch wenn das noch nicht ausgerollt ist, noch gar nichts da ist, irgendwie hört es sich ein bisschen, also für mich hört es sich irgendwie nach was an, was irgendwie eine Zukunftschance hat irgendwie. Eher als OpenAI, aber das ist, es ist mehr ein Gefühl zum jetzigen Zeitpunkt, weil man wirklich, ist noch nicht da und man weiß nicht, wie viele Leute mitmachen, aber irgendwie Apps sind noch nicht irrelevant. Also Apps sind einfach Leute suchen nach einem Dienst und schauen zuerst im App Store, ob es eine App gibt. So. Also es ist immer noch ein Ding irgendwie. Und ich glaube, Apple hat dann gewissen Druck, den sie aufbauen können, dass dann auch wirklich, dass du deine Daten ans Leben liefert. Aber das ändert natürlich wirklich alles. Also das muss man wirklich sagen, dass die App total in den Hintergrund tritt und irgendwie nur noch Datenlieferant ist. Und ob das gut ist, sei mal dahingestellt.
Die Apps werden halt spätestens dann irrelevant zu einem gewissen Punkt. Und dann ist halt die Frage, was sind die Geschäftsmodelle, die halt darum geknüpft sind. Und deshalb kannst du ja auch nicht einfach irgendeinen Remote-Browser rumklicken lassen im Web, weil dann, wenn da am Schluss halt keiner, ich meine, alle auf der Anbieterseite ist entweder besteht eine Partnerschaft und OpenAI gibt da Geld oder die werden blockiert oder zumindest versucht zu blockieren und dann werden wir natürlich die ganzen Probleme haben, wie sehr kannst du diese Dinge halt blockieren und wann können die sich halt trotzdem durchklicken und das ist ja dieselbe Kiste, die Rabbit eigentlich auch probiert hat, weil die natürlich keine Deals hatten, weil das halt eine Mini-Bude ist, sondern die versuchen es natürlich irgendwie selbst zu machen und dann loggen sie sich halt mit deinem Spotify-Account auf der Spotify-Webseite irgendwie im Rechenzentrum ein und wie lange das gut geht und wie legal das ist, welche Konsequenzen das hat, wer dann wann plötzlich vielleicht doch mal mit der großen Klagekeule rauskommt. Das sind so viele unbeantwortete Fragen. Und das ist halt einfach so ein System, was halt einfach nur auf so super wackeligen Beinchen steht. Also es funktioniert ja sowieso kaum. Bloß halt die ganzen juristischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen und überhaupt juristisch, also vor allem halt juristischen Fragen, die da drum geknüpft sind, ist einfach völlig irre. Und deshalb geht es mir eigentlich wie Alex, dass der Witz ist, dass Apple eigentlich mit diesem App-Intense-System mit der Schnittstelle eigentlich eine super solide Schnittstelle hat, weil sie ja dadurch auch einen klaren Rahmen haben, also diese Aktionen, die der Entwickler beschreiben kann und die damit dann halt die KI oder das Sprachmodell erhält, die sind ja klar definiert. Das heißt, da gibt es nicht viel, also das Modell muss da nicht viel zu machen, sondern es weiß, okay, ich kann, wenn ich jetzt dieser App Notizen schicken kann, dann kann ich die in diesem und diesem Format, kann ich jetzt diese Notizen in der App hinterlegen. Da ist kein Ratespiel, da ist kein Rumgeklicke, da muss nicht Siri irgendwelche Screenshots analysieren von der App, sondern da ist eine klar vorformatierte Möglichkeit, um irgendwie Daten zwischen Apps auszutauschen, die Apps mitspielen.
Die Apps spielen da halt nicht mit, weil sie das auch für Android so nicht spielen müssen, genau in der Form. Da gibt es ein bisschen anderes Intent-System und sowas. Aber ich glaube, wenn Apple das nicht enforced und Apps nicht dazu zwingt, das zu machen, dann machen das, so wie bei vielen von den anderen netten iOS-Funktionen, macht es wieder keiner und dann ist es wieder tot. Und dann funktioniert das halt mit den Apps nicht, die User da gern haben würden.
iOS ist so ein Riesensystem und iOS hat immer noch so dieses irgendwie, wenn da was Neues kommt, da herrscht schon ein gewisser Druck. Also natürlich setzt nicht jede App sofort jedes kleine Feature um und Widgets kommen dann irgendwie Jahr später und weiß der Geier. Aber also ich glaube wirklich, da hat Apple immer noch dieses irgendwie Spring und der Entwickler sagt irgendwie wie hoch. Also es ist nicht so eindeutig wie Vision Pro, wo du wirklich irgendwie betteln musst, dass da mal jemand was macht.
Und, ja, so spring mal, aber in 3D, wohin? Wohin?
Aber ich meine vielleicht, ich weiß es noch nicht, ob das bei Apple angekommen ist und ob sie die Konsequenz auch daraus ziehen, um da zu Vision OS eben nochmal zu kommen, dass Apple tatsächlich aktiv werden muss. Und das könnte bei den App-Intents eigentlich auch der Fall sein. Das heißt, sie müssen da eigentlich Partnerschaften aufbauen. Sie müssen da unter Umständen einfach Geld drauf werfen, was eigentlich kein Problem für Apple ist. Sie nur einfach keinen Bock haben zu machen. Und das könnten sie für Vision OS genauso machen. Was war das damals? Das war nicht Apple selbst, aber als das iPhone neu war, da gab es eine Risikokapitalbude, die sich, glaube ich, sogar mit Steve Jobs auf die Bühne gestellt hat.
iFund.
Ja,
iFund.
Der iFund, das hört sich an wie so eine Otto-Sendung. Hier, der Olli, heute irgendwie kommt irgend so ein Olli-Fund raus. Egal. Aber Alex hat völlig recht. Der iFund, das war auch so ein super lächerlicher Betrag.
Eine Million oder so.
200 Millionen. Okay, das war sogar relativ viel da.
Echt?
Damals. Ja. Für heutige Verhältnisse lächerlich natürlich. Wenn du irgendwie, wir geben. Also ist mit 100 Trilliarden Dollar für KI-Regelzentren
aus. Der ist mit 100 Millionen gestartet. Das war so die große Hausnummer. Dann haben sie ihn verdoppelt. Ungefähr so 2 Jahre später.
Aber da kam das raus bei. Ne? Das Ergebnis war dann sehr...
Die Ergebnisse waren, glaube ich, überschaubar.
Das ist viel zu positiv ausgedrückt. Da gab es irgendwie so, wir machen ja hier Fenster, Rollladen, ja, die Fenster, und die haben irgendwie die Hälfte von dem Geld bekommen oder so, ich übertreibe, aber so lief das irgendwie, das war völliges Geschacher irgendwie, da gab es 2, 3 Firmen, an die irgendwie diese 100 Millionen verteilt wurden.
Die lachen bis heute, ne?
Die lachen wahrscheinlich, ja, zumindest eine davon lacht wahrscheinlich bis heute. Aber ich glaube, die Signalwirkung war schon groß damals und die war trotzdem wichtig, obwohl das völlig verschwätzt, auch völlig verstolpert wurde.
Na, ich mein, und Shazam ist bei rausgekommen zum Beispiel. Ich mein,
okay. Also, und ich meine, das Lustige ist, dass da ist ja wirklich dann ein Goldrausch entstanden, weil halt der App Store einfach Unmengen an Kohle freigesetzt hat, die plötzlich in diesen App-Markt reingeströmt sind. Das heißt, den brauchte es gar nicht mehr, diesen Risikokapitalfund, weil der hatte sich sowieso erübrigt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Aber am Anfang war der schon, glaube ich, wichtig als Signal zu sagen, hey, es lohnt sich hier irgendwie Geld rein, also in Zeit zu investieren und irgendwie auch riskante Projekte zu machen. Ich muss das auch unbedingt nochmal nachschauen, was das genau ist.
Eine Firma, die hieß Booyah. Booyah hat MyTown irgendwie entwickelt dafür.
Das ist echt lustig.
Sehr lustig.
Ja gut, ich meine, solche Dinge haben natürlich immer komische Auswirkungen, aber ich glaube, das könntest du natürlich, also wenn du dir vorstellst, du sagst, du machst halt 200 Millionen Dollar, um halt irgendwie Projekte für Vision OS und für Spatial Computing zu machen und ich meine, für Apple ist 200 Millionen Dollar ist einfach nichts, also wirklich ernsthaft nichts.
Im Vergleich zu dem, was halt die Vision an Entwicklungskosten hatte.
Ja. Ne?
Und auch ihr Developer Relations, hier die Tour mit hier die Demo vorab irgendwie, dieser Tag, den du dort buchen konntest und so, das war halt nicht genug. Die hätten halt auch Devices an Developer rausgeben müssen, wenn du sagst, hey, du hast eine 3D-App, wir schicken dir einen Koffer voll mit Vision Pros und sowas.
Ja, komische, eine völlig unverständliche Knausrigkeit, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Also überhaupt keinen. Also zumindest nach außen. Für mich ist das völlig unverständlich. Ich meine, klar, irgendwie sparsam wirtschaften und so, logisch, okay, ja. Aber ich meine, wie viele Milliarden? Ich meine, sie hat irgendwie über 100 Milliarden müsste Apple ja einfach noch so an Barreserven haben. Mhm. So, ja, super. Also ich meine,
sind ein bisschen zusammengeschmolzen, die Barreserven und so, aber selbst Lumen Industries gibt an die Mitarbeiter diese Token für einen Snack in der Mittagspause.
Und ich meine, Apple wollte ja die Barreserven, die wollten ja eigentlich das zumindest irgendwie mit Schulden und Barreserven, das wollten sie mal auf Null bringen. Entweder sind sie nicht in der Lage dazu, weil es einfach zu viel Geld ist. Also wir schaffen es nicht, unser Geld auszugeben. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem. Und
aber da hat auch der Maestro gesagt irgendwie, okay, mach das alleine. Ich bin erstmal ein Mentor.
Ich mache jetzt mal Feierabend.
Das ist mir zu viel Geld hier. Ich bin weg. Nee, aber diese auch weißt du, wir haben es bei Apple Arcade, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt, so, wenn da jemand sitzen würde, der einfach irgendwie die Autorität hätte, kleine, größere, mittlere Summen irgendwie an coole Projekte zu verteilen, das würde so viel bringen bei Spieleentwicklung zum Beispiel, weil lass mal, also ich meine, kleinen Indie-Entwickler, wenn du dem irgendwie ein bisschen Geld zusteckst, und mit bisschen meine ich halt irgendwie, weißt du, 50.000, 100.000 Euro, der kann geile Sachen damit machen. Und das ist irgendwie, das läuft da falsch. Also
ja,
und
ich sehe kleine Indies irgendwie rumheulen, dass sie sich halt weder die Vision Pro noch die 2.000 Dollar Lizenz für die 3D-Engine irgendwie leisten können.
Ja, ja.
Und das halt
da ist ja unglaublich. Da ist ja unglaublich viel dran geknüpft, weil ja, und ich meine, Zeit, die du da rein investieren musst in ein Projekt, was am Schluss keine Käufer hat, weil halt niemand eine Vision Pro hat. Also das kann Apple nur, also der Markt, den können sie, sie haben das völlig in der Hand, diesen Markt selbst zu erschaffen. Und dann heißt es halt, vielleicht müssen sie halt auf 1, 2, 3 oder 4 Jahre da Geld auch einfach reinpumpen.
Aber das ist ja dann sozusagen, also wenn du jemandem Geld gibst für die App-Entwicklung und offen lässt sozusagen, ob sich das später verkauft, du hast ja durch die initiale Kapital, das Geben des Kapitals hast du ja sozusagen die Teile der Entwicklung vielleicht schon finanziert. Und dann kannst du sagen, okay, selbst wenn du nicht damit kein Geld später verdienst, du hast ja die Entwicklungszeit und die Arbeitszeit und so hast du finanziert schon. Und das kann ja ein Konzept sein, zu sagen, so, mach mal deine Sache. Keine Ahnung, ob wir, ganz ehrlich, ob du später damit Geld verdienen wirst, weil der Markt ist noch sehr klein. Aber hier, für das Jahr ist irgendwie erstmal Kapital da.
Ja. Gut, schauen wir mal. Das folgende Segment von dieser Sendung machen wir jetzt zweimal. Einmal normal und einmal anders. Wenn man so einen AB-Test, was besser auf YouTube klickt.
Ui.
Oha.
So, guck mal, Basti, du hast diesen Mac Mini M4.
Ja.
Und hast natürlich das Basismodell, das Kassenmodell.
Ja,
das mit alles irgendwie sehr, sehr günstig.
Ja.
Irgendwie 500 noch was, irgendwas. Listenpreisen ja 700 für das Ding hier, ja. Aber man mit Doppelrabatt und irgendwie
ja.
Gutschein und hast richtig, du nicht gesehen.
Also wirklich ja? Durchoptimiert, um ihn besonders billig zu kaufen. Ja.
So, aber das Problem ist natürlich die Storage. Wir haben diskutiert über die 256 Basis-Storage von dem Mac Mini ohne Pro. Der mit Pro, der kommt ja wenigstens mit 512, aber den mache ich auch regelmäßig voll.
Ja.
Habe ich gesagt, keine Sorge, weil bald werden die Third-Party-Storage-Module daherkommen. Alex hat gesagt, nein, die kommen nicht, das gibt's nicht.
Ja, ja.
Ich hatte auch Zweifel, dass das so schnell geht, muss ich sagen. Dass das jetzt, dass die ernsthaft jetzt bestellbare Optionen sind, jetzt, wie lange sind es jetzt, 3 Monate?
Mhm.
Plus, minus,
ja. Aber es ist ja auch keine Raketentechnik. Du brauchst Chips und du brauchst einen Träger.
Ja, aber drauf. Die Software-Verdonglung haben wir uns. Sprich doch erstmal drüber, was du gemacht hast.
Also ich habe irgendwo auf YouTube habe ich ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, hier, ich habe dieses Modul erhalten, es funktioniert.
Ja.
Und da habe ich...
So fangen die besten Geschichten an. Jemand auf YouTube.
Sofort geklickt.
Ja. Oh, kauf.
Eigentlich habe ich gesagt, hier Basti, kauf das mal. Hat Basti gesagt, nee, ich will nicht.
Das ist mir zu shady.
Ja. Basti hat da aus Erfahrung von guter Erfahrung gesprochen.
Ja.
Und die Webseite, wenn du da drauf gehst, dann siehst du dort so zwei Buttons. Hier unser eigener Shop oder Kauf bei AliExpress. Bei AliExpress ist viel teurer. Ja? Mhm. Bei der eigene Shop ist das kleine Modul für einen Terabyte $170.
Mhm.
Das habe ich vor 3 Wochen geklickt, irgendwie Anfang des Jahres. Und dann kam das irgendwie nicht. Und dann hatte ich schon mal gesagt, also die haben da geschrieben, so alle Bestellungen bis 3. Januar haben wir schon verschickt, aber ich hatte am 2. Januar bestellt und es kam nicht. Ich habe schon gedacht, so goodbye mein Geld, aber das war eigentlich okay, weil über eine Kreditkarte bezahlt, also hätten wir das wahrscheinlich zurückholen können und hätte schon auch wahrscheinlich kommen müssen. Haben sie gesagt, ja, hier Zeitzone war schon der 3. bei uns, aber noch nicht bei dir. Und dann kam eine Tracking-Nummer von einem chinesischen Tracking-Service, der irgendwie das Paket verfolgt hat und das kam dann auch. Dann hat eine deutsche Paketnummer bekommen und es kam dann auch tatsächlich mit einem Lastenfahrrad und einem Briefträger.
Sehr gut.
Weil die haben jetzt offensichtlich auch, fahren kleine Sachen aus und dann kam diese Schachtel hier. Da drin war ein Beutelchen mit dem Modul. Dazu gab es noch einen kostenlosen Saugnapf, 3 Torx-Bits und ein Hebelwerkzeug.
Genau, also sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Saugnapf, so mit so einem Metallgriff dran und dann hier diese wunderbaren Torx-Schraubendreher, die auch fast passen. Aber das Herzstück natürlich ist so ein kleiner Chip mit so Sachen drauf.
Das ist, ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt von den Videos her. Es ist so Größenordnung SD-Karte.
Ja,
und genau. Hat an der einen Seite so einen Connector, der so ein bisschen aussieht wie M2, ist aber nicht M2. Ist auf beiden Seiten mit einem NAND-Chip bestückt, Hersteller unbekannt. Ich habe geguckt, wahrscheinlich ist es Samsung oder Hynix, aber ich kann es dir nicht genau sagen, weil es nicht beschriftet ist. Und auf der anderen Seite eben nochmal. Und das Ganze ist dann hier beschriftet mit technojoy.team.
Das ist einfach so gut. Und das steht ja auch draußen auf der Schachtel drauf.
Ja.
Da steht so der Shop drauf und dann Build by technojoy.team. Okay.
Das ist einfach, Technojoy ist einfach sehr gut.
Das habe ich gelesen und dann, das war doch der Moment, wo das Vertrauen zurückgekommen ist.
Ja, natürlich.
Dass das
natürlich
einfach klappen wird.
Ja.
Das Ding ist jetzt mit diesen Chips, die da drauf sind. Das sind schon einfach nur NAND-Chips, aber mit ein bisschen wahrscheinlich Apple-Soße drin. man weiß nicht genau, wo die herkommen. Mhm. Ne? Also die sind die gleichen Chips, die auch in, ich glaube, iPhone 14 reingehören. Mhm. Und die kannst du auch so in rauen Mengen auf AliExpress kaufen. Die Chips alleine kosten so um die $50 das Stück. Mhm. Also wenn du die beiden dann nimmst für einen Terabyte, bist du ungefähr $100 für die Chips alleine los. Und dieses nackte Board verkaufen sie dir für 50. Und dann ist es noch nicht gelötet. Wenn du es gelötet haben willst, dann brauchst du eben nochmal $20 mehr. Und dann kriegst du noch die Schraubenzieher. Und also Preis ist okay. Ne? Also yeah. Das geht in Ordnung. Und wo die Chips allerdings tatsächlich genau herkommen, weiß man nicht. Ja? Irgendwo fallen die ab, aber auch in großer und rauer Menge. Und wir haben ja auch schon öfters die Geschichten gehört, dass du in China ins Einkaufszentrum gehen kannst, so wie in so einem Stand, wo du hier Sky angedreht bekommst, kriegst du halt dort dein iPhone geupgradet, weil da einer mit der Heißluftstation sitzt und dir halt einen neuen Chip reinlötet. Also das ist jetzt... Ich würde die jetzt wahrscheinlich nicht so verkaufen als Händler in Deutschland, aber... Ja, aber so, wenn es so AliExpress, so alles egal ist, alles egal.
Besonders, weil es ja auch mein Mac Mini ist, ist es ja noch viel weniger schlimm. Ja, dann kam hier dieses Paket an.
Naja, und dann hast du dir sicherlich irgendwo rausgesucht, wo man diesen Mac Mini aufmachen kann.
Genau, dann habe ich geguckt, wie macht man diesen Mac Mini auf. Und man muss ja eins sagen, das ist eine völlige Frechheit von Apple. Weil ich habe selten ein Apple-Gerät gesehen, was, also mal von dem G4 Power Mac, der hier neben mir steht, der so serviceable ist mit dieser Mac Mini. Das ist einfach ein kompletter Witz. Du fährst mit diesem Hebeltool da rein. Also das einzige Problem ist dieser Saugnapf, der eigentlich sehr, sehr schön ist und jetzt ein perfekter Popsocket für mein Smartphone geworden ist. Aber wenn wir uns den Mac Mini von unten anschauen, da steht unten Mac Mini drauf. Und zwar ist es dann nicht drauf gedruckt auf dem Mac Mini unten, sondern es ist so leicht vertieft unten drauf. Und damit hält dieser Saugnapf nicht. Und du machst den drauf und an irgendeiner Stelle ist ein Buchstabe von Mac Mini, der dafür sorgt, dass da Luft drunter kann. Und im Moment, wo Luft unter den Saugnapf geht, hält der nicht gescheit. Das ist ein riesen Pain. Aber das Coole ist auch einfach egal. Weil solange du dieses Pry-Tool hast, kommst du da drunter. Ich habe hier, da hinter mir liegt ja auch noch das iFixit Pro-Tool-Kit. Das dauert einfach 3 Sekunden, dann floppt der auf. Wir sehen da vier so kleine Nasen, die werden in 4 so Löcher gesteckt, wo halt so Federn drin sind. Und dann ist der zu und dann popst du das Ding da raus und dann machst du Schrauben auf. Und
das Pry-Tool, das hattest du aber selbst. Das war dabei. Das war auch dabei.
Ja, ist alles dabei.
Ach, okay, wenn das auch noch dabei ist, dann ist das ja echt.
Okay, einziger Kritikpunkt, da liegt ein T3, ein T4 und ein T8 Schraubenzieher dabei. Mhm. Und das Problem ist, die meisten Schrauben sind T5 Schrauben.
Naja, ich meine, was sind schon Zahlen, was sind schon Schrauben?
Du kannst die sicherlich zur Not mit dem T4 aufmachen, das ist halt nicht gut für die Schrauben.
Ja.
Also ich habe natürlich einen T5 Schraubenzieher, da machst du
natürlich.
Halt
natürlich, wer hätte was anderes erwartet?
Mal abgesehen davon, dass die natürlich in dem Dingenskirchen drin sind, in dem iFixit-Ding, aber ich habe hier das ist wie dein Multitool, Leo, quasi. Wo dann hier so die ganzen, alle Bits drin sind, die man so braucht. Und dann schraubst du den auf. Und du musst nicht mal die Ribbon-Kabel lösen. Weil du kannst das alles einfach so auf die Seite legen, wie wir da auf dem Bild sehen können. Mhm. Und dann ist da einfach dieses Speichermodul.
Das ist wirklich sehr entblößt. Und das ist ja nicht mal irgendwie eine Plastikabdeckung drüber.
Ja, da ist nicht mal irgendwie Klebeband drauf oder so, wie es sich sonst so gehört.
Und dann, einfach irgendwie so Glue rein.
Normalerweise
war so Kleber reingeklebt.
Hey, warte mal ein halbes Jahr, dann ist das alles verklebt plötzlich.
Ja, genau. Revision, heimliches Produktupdate.
Ja, genau. Wird dann einfach mit Heißkleber gefüllt. Ja, und dann nimmst du den T8-Schraubenzieher, der dabei liegt, der passt, und schraubst dieses Schraubending raus.
Gut.
Und dann hast du die, und also und dann musst, das Schwierigste dran ist, dass du sie da rausbekommen musst, weil du hast natürlich da eigentlich keinen Platz drin, da groß jetzt reinzufassen mit den Händen, und du willst auch mit nichts reinfassen, wo du außersehen irgendeinen Kondensator von einem Board reißen kannst. Und dann musst du ein bisschen an den richtigen Stellen an diesem Ding wackeln, und dann hüpft die einfach raus, und dann hast du die in der Hand.
Und es ist wohl nicht so wie bei vielen M2-Slots von irgendwelchen PCs, dass du das so angewinkelt, oder wie bei RAM, dass du es angewinkelt reinsteckst, sondern es geht einfach gerade raus, glaube ich.
Genau, du schiebst es einfach gerade rein. Das sitzt auch fester in diesem Slot drin. Also du müsstest es wahrscheinlich zur Not nicht mal festschrauben. Das ist ja hier festgeschraubt, müsste man wahrscheinlich nicht mal tun. Ist sicherlich besser, das zu tun.
Das Originalboard von Apple sieht ein bisschen ordentlicher gelötet aus und so. Ja. Ja, man sieht schon, das kommt aus einer niceren Fabrik und alles. Nee,
also selbst das Auge des Laien würde sagen, das sieht deutlich besser gearbeitet. Ja,
das haben die schon ein bisschen besser gemacht.
Es wäre sehr lustig, wenn auf dem Originalmodul Technojoy draufgegangen wäre.
Das wäre der Hit gewesen.
Ja, das wäre sehr gut.
Ja. Naja, dann tust du halt das neue Ding dort genau. rein. Da ist so ein
sieht ein bisschen schäbig, sieht es schon aus.
Sieht es schon wirklich schäbig aus.
Aber gut, dann machst du es wieder schnell zu, dann siehst du es ja nicht mehr.
Vor allem, wenn wir uns das Modul von Apple angucken, das ist so wahnsinnig, hat so eine schöne matte Farbe. Das ist einfach insgesamt, das ist sehr, sehr ordentlich. Und die Rückseite sieht noch viel ordentlicher aus, weil da weniger Bauteile drauf sind.
Ja.
Und das ist schon einfach, das ist schon gut. Das haben die schon ganz gut gemacht.
Andererseits ist auf diesem Modul nichts drauf, außer ein bisschen Spannungsregler und sonst nichts. Und ansonsten sind da einfach die Leitungen von den beiden Modulen auf den Edge-Connector rausgelegt. Mhm. Insofern ist auch das Reverse-Engineering nicht so tragisch. Ja, also die haben jetzt dieses Modul für, und das ist nicht die einzige Anbieterbude. Ne? Also es gibt weitere, die solche Module jetzt anbieten. Und es gibt, die arbeiten zum Beispiel auch an einem Modul für den M4 Pro, was ein anderes Board ist. Ne? Das liegt auch auf der anderen Seite vom Dings, das ist ein anderes Board. Und die sagen, die arbeiten dran an der anderen Version für den M4 Pro, aber jetzt ist erstmal Chinese New Year, die machen jetzt erstmal nichts.
Ja. Ja, und jetzt wäre es irgendwie schlimm, wenn noch was groß passieren würde, aber am Schluss.
Wie ist denn das? Also, ich meine, du schraubst es dann ganz zu und dann.
Genau,
versuchst du es zu booten.
Ja, du klappst erstmal wieder alles zu, in der richtigen Reihenfolge, machst die Schrauben wieder rein und ich habe sinnvollerweise einen Timelapse mal mitlaufen lassen vom iPhone, das hier eh rumliegt und der ganze Vorgang, das Raus- und Reinschrauben, wenn du dir viel Zeit lässt, brauchst du 15 Minuten dafür. Hm. Und ich habe das zwischen zwei Meetings gemacht. Hallo Chef, ich habe das in meiner Freizeit gemacht. Und zwischen zwei Meetings wirklich super schnell und dann schließt du das halt einfach mit einem USB-C-Kabel an. Es gibt ja diesen DFU-Port hinten am Mac Mini, der mittlere Thunderbolt-Port, Thunderbolt/USB-C-Port ist der DFU-Port und schließt es an den zweiten Mac an. Das ist einer der Haken, den du hast. Du brauchst einen anderen M-Chip. Mac, um das zu flashen mit dem aktuellen Betriebssystem drauf. Und wenn du das nicht hast, dann bist du halt aufgeschmissen an der Stelle, weil du kannst dann nicht weiter. Du hast dann ein gebricktes Gerät. Und du schließt den dann an, also du steckst ihn aus, du hältst den Einschaltknopf unten dran gedrückt und steckst den Strom wieder ein, hältst kurz gedrückt und dann fängt er irgendwann an, orange zu blinken. Und dann sagt der andere Mac im Finder, hey, ich habe da ein Gerät gefunden, da stimmt was nicht. Sollen wir das versuchen zu reparieren oder wiederherstellen?
Können wir ganz, ganz kurz über diesen Warndialog sprechen?
Ja.
Wer nur zuhört, also dieser Warndialog ist ein normaler, in Anführungszeichen, also ein moderner, normaler macOS-Warndialog, der so, also diese komischen, großen, breiten Warndialoge, die einmal gekommen und nie mehr verschwunden sind. Das Icon davon ist ultra crazy. Da ist ein Warndreieck praktisch mit einem Ausrufezeichen und dann ein ultra 3D-Fragezeichen, was irgendwie in der Schrift, in der unsagbaren Schrifttype da so reingesetzt aussieht. Also es sieht ehrlich fake aus, das Ding.
Ja.
Das Ding, ich kann dir auch erklären, wo das herkommt, weil normalerweise zeigt der Configurator.
das ist so gut.
Normalerweise zeigt der Configurator ein Icon des Devices an, was da sein sollte. Das sollte also ein Icon sein von einem iPhone oder von einem Apple TV oder von einer Watch oder sowas. Aber nachdem da niemand Bescheid gesagt hat bei dem Team, dass die Macs jetzt auch iOS booten, deswegen ist da halt ein Fragezeichen-Icon.
Ja, aber was ist denn das für ein Fragezeichen? Also wo wer hat...
Der Platzhalter warum? Halt. Ja, das ändern wir später noch.
Und dafür ist es ja sehr versiert. Also das ist ja so ein... Also wie sagt man, wie nennt man denn das, wenn das so eingestanzt?
So embossed irgendwie.
Ja, genau.
Und das wird halt einfach über diesen Dialog drüber drüber gepappt. Und das würde besser aussehen, wenn da jetzt ein iPhone zum Beispiel wäre, statt dem Fragezeichen.
Ja, oder halt idealerweise halt so ein kleiner Mac Mini. Ne? Mhm. So, das wäre ja eigentlich die Idee. Aber das sieht echt irre aus.
Ja, und du musst also hier, musst du ja, also das Ding ist, diese Storage-Module, die sind, soweit ich das verstanden habe, nur in einem leeren Zustand neu flashbar durch so diesen Wiederherstellungsprozess. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem alten Modul, was du jetzt übrig hast, irgendwie zu mir gehst und ich stecke das in meinen Mac Mini rein, da kann der nichts damit anfangen, soweit ich das verstanden habe.
Das könnte sein.
Ja. Mhm. Und das heißt, du brauchst also, das Modul muss blank sein. Und wenn du jetzt ein beschriebenes Modul zum Flashen wiederherstellen wolltest, ist der einzige Weg, den ich beim DOS-Dude gesehen habe, NAND-Chips wieder runterlöten, in das Factory-Reset-Modul reinstecken, dann auf wieder nullen und dann wieder zurücklöten, dann kannst du die nochmal verwenden. Aber da brauchst du das Factory-Tool dazu.
Okay.
Okay.
Also das ist kein Ding, was du jetzt irgendwie
löschen könntest oder
mit irgendwie mit F-Disk überschreiben könntest oder so.
Okay. Mhm.
Ja.
Du musst einfach immer von null anfangen und du brauchst immer den zweiten Mac. Komm mal so sagen.
Und du brauchst frische, leere Chips.
Ja. Ja.
Aber ich meine, wenn Basti sein, also die das rausgenommene Modul dir jetzt bringen würde, Timo, und auf dem
nichts anfangen.
Aber du könntest das auch nicht neu frisch aufsetzen. Also
nee, ich glaube nicht Flash, ne? Nicht, wenn ich da nicht die NAND-Chips runternehme, in das Factory-Modul setze mit der chinesischen Software nulle und dann wieder zurücklöte. Ich glaube, das war das Ding, dass jetzt dieses Modul von Bastis, was bei Apple mitgeliefert hat, ist für immer an diesen SoC gebunden.
Okay.
Also die Frage ist natürlich, weil theoretisch, wie du vorhin schon gesagt hast, sind ja da mehr oder weniger die Anschlüsse von dem NAND-Modul rausgelegt, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, die es halt jetzt noch nicht gibt, weil es keine Software dafür gibt oder weil es das Gerät nicht gibt, wo du einfach dieses Ding reinstecken kannst.
Ich nehme an, der DOS-Dude würde das bauen, wenn es das gäbe, aber ich nehme auch an, dass vielleicht nicht alle Pads von diesem NAND dadurch verbunden sind.
Ja, das kann natürlich sein. Also die Möglichkeit besteht natürlich.
Und das war natürlich eine der Software-Dongle-Geschichten, wo man sich auch nicht so sicher sein konnte oder immer noch nicht sicher sein kann wahrscheinlich. Ja, beziehungsweise in deinem Fall vielleicht sicher sein kann, wie die Dongle-Handschellen irgendwie funktionieren oder nicht funktionieren. Ja. Weil das ist ja wirklich, also wenn die wirklich an den Mac gebunden sind, dann ist natürlich die Frage, was ist oder was passiert, wenn da neue kommen? Ja, können die auch einfach dran gebunden werden? Wir sind ja bei der Beschreibung gerade bei dem Stand, dass das Fragezeichen aufpoppt.
Und der Händler, also der Technojoy, in dem Text steht drin, we're using fresh particles oder so. Und wenn man das zweimal, wenn man das zweimal zurück übersetzt nach Chinesisch und wieder zurück, ich nehme an, es heißt, wir benutzen frische Chips, die wirklich leer sind.
Ja, ist gut.
Das ist gut.
Aber Basti könnte sein eigenes ausgebautes Modul für den eigenen Mac Mini nehmen und jetzt wieder einbauen.
Das müsste gehen.
Und da sind hast du das platt gemacht, dein altes Laufwerk? Oder ist da einfach... Ist einfach so, wie es ist. Ne? Das heißt, aber das könntest du ja bei dir wieder einsetzen und eventuell vielleicht sogar wieder eins zu eins weiter betreiben oder theoretisch. Du
weißt halt nicht, was passiert zwischen diesem Wiederherstellung, also wie die das verdongeln.
Keine Ahnung, das sind zwei Richtungen irgendwie, ob da jetzt in den T, was haben wir da, T2 haben wir einen drin, oder? In der Kiste?
Nee, T2 gibt es eigentlich nicht mehr. Der ist ja letztlich, die heißen gar nicht mehr T. Ist das einfach in den Chip gewandert.
Keine Ahnung,
das,
ob in der Secure Enclave dann irgendwas drinsteht, wie dieses, was der Identifier von diesem Device ist. Keine Ahnung. Aber das Schöne ist ja, theoretisch, angenommen, es würde jetzt nicht mehr funktionieren. Mhm. Ich könnte, ohne dass man es sieht, dieses Gerät, diesen Chip wieder einbauen und zu Apple gehen und sagen, ich weiß halt nicht, was da los ist, aber der startet nicht mehr.
Ja, also es ist halt ohne, nicht kein invasiver Eingriff, der irgendwo was kaputt macht.
Genau,
oder?
Ich musste ja nicht mal, wie vorhin herausgefunden, nicht mal irgendwo ein Klebeband abziehen.
Naja, das ist faszinierend. Das ist eine ernsthaft interessante Erkenntnis, muss man sagen. Weil, also, da kann dir wirklich keiner dumm kommen.
Genau, und dann schließt du es halt an, dann kommt diese normale Meldung, die noch keine Fehlermeldung drauf hat, die dann einfach sagt, stell das mal wieder her und dann klickst du auf weiter, dann lädt der 16 GB Daten runter, was viel ist. Also selbst ich habe hier die 250er Leitung, der braucht da ganz schön lang für. Das ist ganz schön ekelhaft, bis diese 16 GB runtergeladen sind, weil das ist halt so das Stock-Firmware-Image von diesem Mac Mini und dann fängt er an, die da drauf zu flashen und dann habe ich gedacht, das ist mir viel zu blöd. Ich gehe mal kurz einkaufen.
Es ruft ja auch sonst keiner ab, dieses Stock-Firmware-Image für den Mac Mini. Es ist ja nicht irgendwie verteilt auf alle Akamai um die Welt
herum.
Das hast du wohl irgendwo runtergeladen.
Naja, und am Ende kam ich dann halt zurück und wurde begrüßt von einer Fehlermeldung. Und das ist so von so die Art Fehlermeldung, die du halt nicht haben willst. So dieses, das ging nicht.
Da steht drin, der Mac namens Mac konnte nicht wiederhergestellt werden, unbekannter Fehler 21.
Hm, super.
Das ist nicht so gut.
Fehler 10 wäre geiler, aber.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja, das macht gleich nicht so ein gutes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, oh, oh, oh. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich probiere das nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich den DFU-Modus richtig gestartet habe. Ich probiere das einfach nochmal.
Ja.
Dann habe ich das nochmal gemacht. Und dann lädt das auch nicht nochmal runter, weil es liegt ja schon irgendwo auf diesem anderen Gerät rum. Und dann rödelt der da 10 Minuten. Dann fährt er durch diverse States durch, wo er sagt, oh ja, ich schreibe das jetzt, bin fertig, validiere das, dann schreibt er nochmal irgendwas, dann wird nochmal was angewendet, wird nochmal was alle validiert. Und dann sagt er am Schluss irgendwann, okay, das hat geklappt.
Der verbundene Mac wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, trenne den wiederhergestellten Mac von diesem Mac. Okay.
Und dann nimmst du den halt, steckst den wieder die ganzen Kabel an und drückst drauf und dann fängst du halt an, die Daumen zu drücken und dann startet der einfach. Das ist wirklich so völlig irre. Er ist einfach wieder hochgefahren. Und dann hat er mich als ganz neuer Mac begrüßt. Er sagt, hey, wie schaut's aus? Lass mich mal einrichten. Und dann habe ich gesagt, ja.
Und dann machst du hier Disk Utility auf und dann sagt er hier, Terabyte, guten Morgen.
Genau, und du hattest ja sinnvollerweise darauf hingewiesen, vorher mal einen Speedtest zu machen und danach mal einen Speedtest zu machen.
Schauen wir uns Speedtest vorher an.
Genau, meine Befürchtung war ja so ein bisschen, oh, das ist Technojoy, wer weiß, ob man irgendwie 3 Megabyte nachher noch schreiben kann.
Ja. Weißt du, wie in den SD-Karten von den Drittanbietern, wo so lötete, ganz schlechte Chips drin sind.
Ich meine, der Speedtest vorher sagt natürlich, was vorher drin war, nämlich Applejoy, wie man sieht. Und Applejoy bedeutet, du kriegst eine lahme SSD, wenn du das Basismodell kaufst.
Richtig.
Das sind so ein paar 100 bis 1000 Megabyte schreiben und halt 2,5 Gigabyte lesen oder sowas.
Mhm, genau, also das ist jetzt auch nicht langsam.
Aber auch nicht geil.
Aber auch nicht, also am Schluss wird das Ding ganz schön langsam, aber am Anfang schreibt er halt maximal 1 Gigabyte pro Sekunde.
Mhm. Und dann schauen wir Speedtest danach an. Und dann haben wir da 3000 schreiben und 3000 lesen.
Wie sich das schon irre ist.
Was einfach nett und so eigentlich das ist, was man erwarten sollte für dieses Modell, was man wahrscheinlich natürlich mit Apples Modulen dann auch bekommt, wenn man 512er würde ich vielleicht auch noch nicht versprechen, aber fürs Terabyte-Modul beim Nicht-Pro-Modell sollte das eigentlich dann auch, also ich meine bei uns hier von den Kollegen, die Benchmarks, die haben auch die Werte rausbekommen, da war auch nicht das Basismodell im Test, sondern halt auch, entweder war es das 1 Terabyte-Modell, ich weiß es nicht mehr. Und eins von den größeren auf jeden Fall. Also das ist sozusagen die Geschwindigkeit, die man erwarten würde mit der Größe an Flash-Modul letztlich. Ne?
Ja. Okay, die Zahlen
Im Nicht-Pro-Modell wohlgemerkt, weil in Pro-Modellen kannst du das Doppelte, kriegst du letztlich das Doppelte.
Okay, ja. Guter Punkt. Mhm. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, weil ich habe auch irgendwo 6000 im Kopf gehabt, aber das war das Pro-Modell.
Genau, genau.
So, jetzt haben wir also die 1 Terabyte kostet $170, 2 Terabyte kostet $300 bei denen mit Shipping und mit dem Zubehör und Kram. Mhm. Und der Aufpreis von Basis auf 2 Terabyte kostet halt bei Apple €920 versus $300.
Also der Aufpreis auf 2 Terabyte kostet 2 Mac Minis extra.
Ja.
Zusätzlich zum einen, den du gekauft hast.
Jetzt ist das Ding, das ist so ein bisschen, aber es scheint erstmal zu funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da meine wichtigste Produktionshärte drauf laufen lassen würde.
Sprich du ruhig von dir, weil das läuft ja beim Basti.
Also, aber es ist der Preis bei Apple ist halt so absurd hoch und das macht halt dieses billige Basismodell so kaputt irgendwie.
Ja.
Und deswegen, nachdem da einfach auch die Chips sind, die irgendwo von irgendeinem Förderband runtergefallen gekommen sind. Also man muss sich das selber überlegen, ob man das seinen Daten antun will. Ja, Backups sind vielleicht immer eine Idee.
Ja.
Aber es hat jetzt erstmal funktioniert.
Genau, also ich meine, der Langzeittest wird es jetzt zeigen, ob das irgendwelche Spätfolgen hat. Auf der anderen Seite ist natürlich so dieses Firmen, die NAND-Chips produzieren, das ist auch ein gelöstes Problem. Ist jetzt nicht so, dass gäbe es da die einen, die noch nicht so richtig sicher sind, wie man Nunchips produziert. Und das aber trotzdem machen. Also zumindest kenne ich, da habe ich von denen noch nie was gehört und ich vermute, das hätte man vermutlich mitbekommen. Aber wenn das jetzt dauerhaft funktioniert, ist das halt sensationell.
Und ja, ich meine, genau, also sensationell auf jeden Fall, alles daran ist sensationell. Du kannst natürlich auch sagen, dass du 170 Euro kannst natürlich auch in eine externe Platte stecken, das Geld, was für dich keine Option war, ich weiß.
Ja, habe ich aber.
Ja gut, aber ich wollte nur sagen, das wäre natürlich die Alternative, dass du dir den internen, also der interne Speicher muss dir schon sehr wichtig sein natürlich.
Genau, aber ich habe das ja vorher so gefahren. Ich habe ja die externe 1 Terabyte SSD da dran getackert mit Thunderbolt 4. Die ist sehr, sehr schnell, aber du hast halt, das System sieht es ja so nicht vor, dass du auf eine gute Art und Weise Dateien an verschiedenen Stellen hast, ohne dass du verrückt wirst.
Alles, ja, ich weiß. Also du kannst dem App Store mittlerweile beibringen, dass er das da installieren soll, aber das ist natürlich alles. Ja, aber das
sind auch nur für Apps. Also mein großes Problem sind nicht, dass ich so viele sehr große Apps habe. Also sicher habe ich da 5 sehr große Apps und die hat er mir auch ohne Probleme auf die externe Platte geschoben, aber dann hast du irgendwie super viel in der Nextcloud liegen und dann hast du noch mal irgendwie ein Videoprojekt und dann hast du hier noch mal und irgendein Fotoscheiß und weiß ich nicht was und plötzlich wird das Ding größer und größer und größer und manche Sachen oder irgendwie Caches, das ist nicht vorgesehen, dass die woanders liegen als auf der internen Platte.
Und wenn die halt auch jetzt dreimal so schnell liest, ist sicherlich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du es merkst jetzt, aber sollte schon nicht schlecht sein.
Bisher kann ich es noch nicht sagen. Ne?
Was hast du denn, was hat denn die externe 1 Terabyte dich gekostet mit Kabel?
120.
Okay, ja.
Ja, Chat fragt, hast du mal die Platte vollgeschrieben, ob die Chips auch tatsächlich so groß sind?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke schon. Das habe ich nicht gemacht, das könnte ich mal noch tun. Das wäre natürlich gut.
Das wäre einfach sehr lustig.
Ja.
Aber ja, auf der anderen Seite, also bis jetzt gibt es da echt wenig, was man da dran aussetzen kann. Also ich meine, wenn das Ding nicht irgendwann abraucht oder Apple irgendwelche komischen Firmware-Tricks macht, dann...
Es sind wahrscheinlich einfach Originalchips, die irgendwo herkommen. Ja, also Worst Case kommen die aus einem gestohlenen iPhone, Best Case kommen die aus der Fabrik einfach so hinten rausgetragen.
Ja, das wäre natürlich irre, wenn die ganzen gestohlenen und sonst völlig sinnlosen iPhones jetzt einfach weiter verschachert werden an traurige Mac Mini-Leute,
die
keine Lust haben, Apples auf Upgrade-Preise zu zahlen. Das wäre schon ziemlich
wild. Wie wir schon so oft erwähnt haben, es ist halt ernsthaft nur so relevant, weil der Aufpreis so absurd ist.
Ja, ich meine,
du könntest dem Ganzen, also wenn Apple wollte, was ich einfach nicht glaube, dass sich da irgendwer drum schert, aber sie könntest natürlich den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, wir Aufpreis 200 Euro weniger und dann killst du den Markt mehr oder weniger auch. Musst du nicht mal mit Firmware-Spielereien anfangen. Aber ich glaube, es kümmert da keinen und daher ist das alles so eine tolle Glücklich-Story eigentlich, so aber, unterm Strich.
Genau, an der Stelle kann man einfach nochmal unterstreichen, selbst Leute, die mit Werkzeug nichts am Hut haben, selbst die können das ohne Probleme einfach selber machen. Weil also es kommt fast alles korrektes Werkzeug mit. Und wie gesagt, diesen T4 versus T5 kannst du verschmerzen, weil das geht natürlich trotzdem. Der Tausch ist einfach so einfach für jede Person zu machen. Und solange du Zugriff auf einen zweiten M-Mac hast, ist auch das Flashen einfach kein Thema. Und das ist einfach mindblowing für mich gewesen.
Und wenn alles nicht klappt, steckst du einfach den alten zurück. So müsste es ja sein.
Genau, so müsste es einfach theoretisch sein. Und aber ich sehe gerade einfach keinen wirklichen Grund, warum es nicht klappen sollte. Und das ist schon irre.
Ja, und Apple könnte dieses ganze Ding irgendwie sofort beenden durch eine vernünftigere Basisausstattung und durch bessere, vernünftigere Upgrade-Preise. Und dann wäre auch der letzte kleine Makel an diesem Mac Mini M4 irgendwie weg.
Ja.
Wenn jetzt noch die größeren Module für die Pro-Modelle dazukommen, dann wäre das auch nochmal was, das überlege ich mir schon auch. Ich komme jetzt mit dem soweit klar, aber wenn ich jetzt anfange, irgendwie noch sehr viel mehr irgendwie virtuelle Maschinen und Large Language Models auf den Mac Mini drauf zu schmeißen, dann wird der halt schon voll, weil ich brauche immer noch den Platz für mindestens 1-2 Sendungen, die da drauf rumliegen, die halt jeweils irgendwie so 80 Gig belegen und dann wird es schon eng, weil der M4 Pro kommt mit 512 Basisausstattung daher.
Ja.
Und die ist auch nochmal einen Tick schneller und die müsste vielleicht sogar noch einen kleinen Tick schneller sein, wenn du dann das Terabyte oder 2 Terabyte reinschmeißt.
Theoretisch, ja, klar.
Und das ist schon, das ist, ja. Also der Mac Mini mit ein bisschen mehr Storage, nochmal ein bisschen ja, alltagstauglicher, wenn du da auch wirklich deine Daten irgendwie draufschmeißt und Kram und nachdem der Tausch jetzt halt relativ easy geht. Und es gibt ja auch noch andere Anbieter jetzt irgendwie, die solche Module verkaufen. Ich sage jetzt nicht, dass der irgendwie besser oder schlechter ist, aber die haben alle nur Zugriff auf diese gleichen Chips und die haben jetzt eins, sich dieses Board reverse-engineert und ja, kann man vielleicht machen.
Ja, kann ich empfehlen.
Gut. Jetzt machen wir diesen gleichen Blog nochmal, aber für YouTube Shorts.
Okay.
Ja? Okay?
Okay.
So. Wie mache ich das dann? Ich kann das nicht. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt.
Stell dich erstmal hochkant hin.
Ja, ja,
so, oder? Muss ich auf die Seite legen. Ey, das sieht doof aus. So, pass auf. Hey du, ja genau du hast doch einen Mac Mini M4 gekauft. Ich sag dir jetzt, wie du 920 Euro sparen kannst.
Das ist einfach der völlige Hit. Und es ist so einfach, dass jeder das machen kann. Du musst nur auf eine Sache achten.
Was, Basti? Was? Auf was müssen wir achten?
Mach dir vorher ein Backup. Die meisten Leute vergessen, ein Backup zu machen. Und das ist dann das, was dir am Schluss das Genick bricht, weil du kommst nicht mehr an deine Daten ran. Es kommt alles mit, fast alle richtigen Schraubenzieher sind dabei und es dauert nur 15 Minuten und dein Leben ist danach viel, viel, viel besser.
Kann ich das auch machen, wenn ich nicht weiß, wie Werkzeug funktioniert?
Ja, weil es kommt Werkzeug mit und alles, was du tun musst, ist es auszupacken, anzuschauen und feststellen, dass fast alle Schraubenzieher richtig sind.
Also sei kein Depp, zeig's Tim Cook, spar das Geld und kauf dir Bits und so Plus.
Dieser Trick wird sie verwirren.
Ja, ist gut, dass wir Podcast weitermachen. Ja, ja, und kein YouTube.
Ich sag's dir, mit dem Thumbnail, der Short, der geht durch die Decke.
Ich bin gespannt.
Ja, okay. Nee, ich glaube, wir lassen das beim ursprünglichen Format hier und unterhalten uns. Ja,
ja. Ich fand das jetzt super lehrreich. Also.
Und es ist super anstrengend, weil du so schreien musst die ganze Zeit.
Das ist doch keine Art.
Ja, offensichtlich ja schon.
Wenn jetzt jemand dieses Short serviert bekommt und meint, ey, klar, das wird uns so sehr
gut.
Das
ist gut. Eine sehr langweilige Sendung.
Dann schreien wir gar nicht die ganze Zeit.
3 Stunden Unterhaltung, was ist da los?
Die würde ich im Firmenaustausch jetzt immer mitschicken, diesen Club, auf jeden Fall. Ja, ja, was ist eigentlich Podcast? Podcast ist das.
Was machen Sie eigentlich so? Ja, hier.
Ah. Ja, okay. Wir können eigentlich schon zu den Picks einbiegen, dann machen wir uns das heute ein bisschen bequem. Nämlich, ich habe eine App empfohlen bekommen von Dirk von Gehlen, die heißt Daylight. Das ist die kleinste App der Welt. Die macht nämlich nichts anderes, als dir jeden Tag in der frühen Push zu schicken, wie lang heute Sonnenlicht ist, wie lang die Sonne scheint. Und dann sagt er dir jetzt zur Zeit, sagt dir jeden Tag, ey cool, wieder 3 Minuten mehr Sonne. Und am nächsten Tag wieder, ey 3 Minuten mehr Sonne. Und wenn es nachts ist und du schaust in die App rein, dann sagt sie dir, ey, ist jetzt dunkel, aber morgen ist wieder 3 Minuten mehr Sonne.
Ja, ist gut. Also wahrscheinlich empfehlenswert, die erst so ungefähr ab dem 22.12. zu starten und nicht vorher. Ja.
Das ist richtig, und kostet nichts, will einmal Location und Push-Notifications und gibt es auch als Webseite und es ist so ein Kunstprojekt, so freudig, dass die Tage wieder länger werden und bei Alex wahrscheinlich noch viel besser eigentlich.
Ja. Das ist ernsthaft eine Zahl, auf die ich achte. Also so eine Anzeige. Habe ich eine Watch-Complication dafür, wenn die Tage länger und kürzer werden. Weil es ist sehr lustig, ich hatte euch schon das erzählt, aber als ich am Samstag mit der Familie in der Stadt war, frühstücken, und wir wieder rausgefahren sind zum nach Hause, wurde es dunkel. Und Frühstücken mit Kindern war schnell getan, so ist es nicht. Also es war nicht ewig beim Brunchen jetzt. Und das ist eine sehr gute Information, die man da mitbekommt.
Du kannst einfach auf daylight.today gehen und dann steht drin, somewhere in Germany, sun has set, morgen wieder Vitamin D. Und dann, wenn die Sonne scheinen würde, wäre hier eine Position, wo die Sonne gerade stehen täte. So ganz lustig. Ist auch voll egal, aber Daylight.
Ja, nee, nicht voll egal. Immer. Ich muss auch immer wissen, wann geht die Sonne auf, wann geht die unter, wie viel länger heute als gestern. Man muss das doch wissen. Man muss ja wissen, wie lange ist es denn hell draußen?
Naja, ich habe diese andere App auf dem Telefon, die zeigt das auch an, ob es hell ist, nämlich ob da gerade Strom vom Solar kommt.
Das ist ja, das ist auch gut.
Und da kann ich dir jetzt zum Beispiel sehr genau sagen, dass halt um 12.45 Uhr noch dieses Haus im Weg ist für die Sonne. Und dann das wird aber, wie gesagt, ab 8. März wieder besser. Ja, okay. Link und alles, Links dazu in den Shownotes von der 934. Alex, was hast du?
Es war so AI-lastig, deswegen trampel ich diesen Pfad noch mal ein bisschen weiter. Diese Woche war groß DeepSeek im Gespräch. Mhm. Ein Open-Source-Modell aus China, das ein bisschen Wellen geschlagen hat, um das mal so zu sagen. Und mir war, also ich fand es spannend zu verfolgen einfach. Ich stecke nicht so tief im Thema drin, um das irgendwie wild erklären zu können. Aber es ist extrem faszinierend, wie wenig Ressourcen es gekostet hat, dieses Modell zu produzieren, wie konkurrenztauglich es ist, wie OpenAI schwitzt, glaube ich, so ein bisschen. Und was mir gar nicht so bewusst war bei dem Ganzen, also gut, dass das irgendwie das Modell von anderen Modellen lernt und sich selbst trainiert und so weiter. Alles sehr spannende technische Details, die ich nicht in der Lage bin, kompetent wiederzugeben. Was mir gar nicht aber klar war, ist, deepseek.com ist eine Webadresse. Da kannst du hingehen und kannst einfach das nutzen. Also die Open Source kannst du natürlich runterladen, kannst du selbst auf deinem eigenen Computer nutzen. Aber du kannst einfach auf die Webseite gehen und die haben seit 2 Wochen eine iOS-App. Und wenn man damit okay ist, dass man sich da irgendwie einloggt und das eine komplett China-finanzierte Firma ist und das einfach nur mal ausprobieren will, die haben eine sehr simple iOS-App, die aber die ganzen Alleinstellungsmerkmale, die das DeepSeek-Modell liefert, dort abbildet, und zwar inklusive der Suche. Also das kannst du als Suchmaschine verwenden, um dir die Links anzeigen zu lassen. Du kannst das Reasoning dir einblenden lassen, also wie das Modell denkt. Kannst du dort dir runterschreiben lassen. Das ist sehr lustig mitzulesen, muss ich sagen. Das ist, ja, ist sehr, sehr spannend, weil da steht da halt so drin, irgendwie so, jetzt denke ich mal über das nach und dann fasse ich das zusammen. Oh, vielleicht habe ich das noch zu verwenden, zu bedenken. Und dann kann man sich das anschauen. Also die iOS-App von DeepSeek ist ernsthaft okay. Und da bekommt man halt ein sehr kompetentes Modell mit den besprochenen Fußangeln vielleicht, dass das ein Modell ist, was nicht aus Amerika kommt diesmal, sondern andere eventuell Einschränkungen mit sich bringt. Aber wenn man halt so ein kompetentes Modell mal, also DeepSeek R1 heißt das, verwenden will, was wirklich so mit dem Open, mit dem OpenAI-Modell O1 vergleichbar ist, da kann man das mal ausprobieren. Und mir war diese iOS-App gar nicht klar. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz lustig, da mal da Sachen reinzutippen und zu schauen, wie das Modell nachdenkt und halt auch die Suchergebnisse sich dort anzeigen zu lassen, wenn man den Weblinks dann auch möchte zu sowas. Also das, der Hinweis auf DeepSeek und eine sehr abgekürzte Erklärung für dieses Modell. Was in dieser ganzen Open-Source-Geschichte ein paar Wellen geschlagen hat, wirklich. Weil die anderen Modelle sind halt alles so, also nicht alle anderen, aber das nächste größere Open-Source ist natürlich das von Meta, das Llama-Modell. Und ansonsten ist es viel Close-Zeug von OpenAI etc. Mistral ist natürlich noch cool und so weiter. Aber DeepSeek hat schon Wellen geschlagen. Das kann man sich da mal nicht nur anschauen, sondern live irgendwie ausprobieren.
Mhm. Jo. Wenn man einen halbwegs modernen Mac hat, auch nochmal alles in LM Studio oder Olama reinschmeißen, mal lokal mit den Dingern ein bisschen rumspielen. Das ist ganz interessant, wenn sie auch dümmer sind als jetzt ein OpenAI oder so. Aber
Ja. Also muss man für sich vielleicht ausprobieren. Und ich meine, diese ganzen Statistiken, ich gebe da nicht so viel drauf. Oder beziehungsweise ich lese die auch nicht, weil das ist natürlich irgendwie abstraktes Zeug irgendwie, wer in welcher Statistik irgendwie höher rankt. Aber die haben schon extrem Aufsehen mit diesem Modell erregt. Und ich weiß nicht, ob da nicht wirklich so ein OpenAI mal irgendwie genauer drauf schaut. Also ignoriert habt ihr es bestimmt nicht, was da so passiert. Gerade weil das das Reasoning-Modell ist. Daher, ja, spannend.
Leo, was hast du?
Ich hatte ja, weiß gar nicht mehr, vorletzte Woche, glaube ich, habe ich diesen, der hieß nicht Technojoy, aber irgendwie Joy Room, der kleine Akku mit Watch,
ja, stimmt.
Mit Watch-Ladestation. Und in Alex, Alex Slack, der ja für iPhone-Blog-Abonnenten zur Verfügung steht und eine unglaublich freundliche und hilfreiche Gemeinschaft an Leuten. Das muss man ernsthaft
sagen. Keine Ironie.
Nee, absolut null Ironie. Das ist manchmal
ein bisschen ekelhaft.
Es ist wirklich so schockierend, wie zivil und freundlich und hilfbereit Leute in Internetforen in Anführungszeichen sein können. Das, also der Slack ist wirklich, ist tatsächlich ohne Ironie erstaunlich herausragend, was das angeht. Und da hat jemand nämlich auch auf meinen Pick reagiert und praktisch als Gegenpick nochmal dieses, dieses Joyroom war ja schon schwierig. Und die Firma heißt, ich lese die jetzt mal auf Deutsch vor, die heißt irgendwie Veger, V-E-G-E-R. Wie auch immer man die aussprechen mag, kann man sich selbst überlegen. Und die haben sowas Ähnliches auch, glaube ich, schon vorher auf dem Markt gehabt. Ich hatte das damals auch gesehen, das war preislich bei, also es gibt es auch einfach über Amazon. Und war preislich irgendwie so ein bisschen am Schwanken. Und das ist letztlich dasselbe wie dieses Joyroom-Ding. Also das heißt eine Powerbank, die halt auch einen Watch-Ladepuck integriert hat direkt und ansonsten halt irgendwie eine sehr lustige Verkabelung und In-Out-Ports noch zusätzlich mitbringt. Und halt 10.000 eine deutlich höhere Kapazität halt aufweist. Der hat, glaube ich, wenn ich das richtig ablesen kann von dem kleinen Rückseite, das sind 38,5 Wattstunden. Also das ist schon eine ernsthafte Powerbank, mit der man irgendwie mehr anfangen kann. Die andere waren irgendwie, glaube ich, 2000, also die waren ein Viertel der Kapazität, glaube ich, das Joyroom-Ding. Also die ist natürlich auch kleiner, aber es ist natürlich, je nachdem, was man halt machen möchte, ist das halt deutlich interessanter. Und es ist halt für, zumindest auch wenn man sein Smartphone oder iPhone oder halt irgendein Android-Gerät damit aufladen will, kriegt man da auch deutlich mehr Geschwindigkeit. Also kriegt man auch Fast-Charging daraus, was man aus diesem kleinen Joyroom nicht wirklich rausbekommt. Die Apple Watch wird immer noch nicht Fast-Charging. Ja, also hier keine Illusionen machen. Die Apple Watch lädt relativ langsam. Die wird nicht super heiß, aber wird schon warm. Und es ist halt insgesamt, ist das ganze Ding halt einfach größer. Das muss man sich natürlich vor Augen führen. Ich habe das in sehr schicken Zitronenfaltergelb gekauft, okay, weil das die absolut günstigste Variante war und mir die Farbe völlig egal war. Okay. Ja,
die Farben haben sehr unterschiedliche Preise.
Die Farben, total unterschiedliche Preise und Farben völlig egal. Ja, also ich meine,
du hast die schönste Farbe genommen.
Die schönste Farbe genommen und am wenigsten bezahlt. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Sehr lustige, es hat auch eine kleine Anzeige, die den Ladezustand, so eine kleine Digitalanzeige, die den Ladezustand anzeigt und hopp, halt irgendwie gerade ein Gerät geladen wird, dann erscheint noch so ein kleiner grüner Blitz. Das ist irgendwie alles ganz nett gemacht. Das ist halt ein Kabel dabei und das ist sehr lustig, dieses Kabel, weil das ist halt auf der einen Seite ist das USB-C und auf der anderen Seite ist das Lightning. Und du kannst den halt einfach benutzen, um jetzt halt ein Lightning-Gerät zu laden oder stöpselst halt andersrum ein und dann lädst du halt ein USB-C-Gerät. Und dann sind zusätzlich auch noch zwei In-Out, und ich glaube, die sind wirklich beide in. Nee, die sind beide nur in. Der Light, also du kannst die Powerbank selbst kannst du per Lightning aufladen. Lightning ist in. Also hier nochmal der dritte Anschluss. Und der vierte Anschluss ist dann nochmal USB-C und der ist dann auch nochmal in und out. Also das heißt, du hast erstaunliche Flexibilität sozusagen, was da an Anschlüssen halt mitkommt. Und es gibt auf der anderen Seite gibt es nochmal so einen Anschaltknopf. Anleitung ist super lustig. Da stehen sehr lustige Sachen drin. Deutsche Übersetzung ist natürlich auch crazy. Und wenn du
steht irgendwie, kann abmachen und wechseln.
Ja, also sehr, sehr, sehr lustige Sachen. Und wenn du da steht drauf, wenn du die Watch zum Laden auf den kleinen integrierten Puck legst, dann kann es, und es ist sehr spezifisch, es kann zwischen 5 und 16 Sekunden dauern, bis die Uhr zu laden anfängt. Und ich kann bestätigen, es dauert wirklich zwischen 5 und 16 Sekunden, bis die zu laden anfängt. Also es hat so einen komischen kleinen Versatz, wo ich einmal dachte, okay, passiert da jetzt irgendwie noch was oder läuft halt irgendwie was schief, aber ansonsten gut, ich habe die jetzt erst seit sehr kurzem im Einsatz, aber da die praktisch dasselbe kostet wie das Joyroom-Ding und wer halt nicht ultimativ das Allerkleinste möchte, das Joyroom, ich habe es jetzt gerade nicht greifbar, das liegt irgendwie im anderen in der Küche rum, das ist, es ist schon nochmal ein deutliches Stück kleiner, aber hat halt eben nur ein Viertel der Kapazität. Insofern ist das natürlich zum selben Preis sicherlich das interessantere Modell, zumal man halt damit dann eben auch was anderes noch laden kann.
Kompatibel mit iPhone, Apple Watch 9-1, Handys und so weiter, gelb.
Ist eine legitime Zusammenfassung, würde ich sagen. Jetzt kostet aktuell jetzt gerade bei der Aufnahme kostet offensichtlich 13 Euro. Mhm. Also ich, als ich es bestellt habe, war noch irgendeine Amazon-Coupon-Aktion. Also es ist so zwischen 10 und 15 Euro geht es, glaube ich, hin und her. Wahrscheinlich gibt es auch wieder irgendeinen Nominalpreis, der es halt am Schluss nie kostet. Ich glaube irgendwie 30 Euro vermutlich. Aber also wenn man es für zwischen 10 und 15 findet, ist es, glaube ich, denke ich, ist es ein netter Deal. Und wenn man halt nicht eben, wie gesagt, diese absolut kleinste Variante möchte, dann denke ich, ist das die bessere Wahl auch als das Joyroom-Ding.
Aber sie haben ja auch so eine ganz winzige Variante. Also die haben so eine 1200 Milliampere-Stunden-Variante.
Da gibt es noch eine kleinere, das stimmt. Also ich bin, ja, die müsste noch ein Tick kleiner sein, ist richtig, ja.
Was die Frage beantwortet, was Leo nächste Woche pickt.
Ja,
genau. Ich kaufe die jetzt einfach alle. Ja. Ich finde dieses Konzept, das gab es komischerweise lange nicht oder ist an mir lange vorbeigegangen, dieses Konzept Powerbank, die halt einfach einen Ladepuck für die Watch integriert hat. Ich weiß nicht, ob ich die übersehen habe, ob die jetzt auf einmal aus dem Boden sprießen, aus irgendeinem Grund, ist mir unklar. Aber die gibt es seit ein paar Monaten oder Wochen sind die plötzlich da und ich finde dieses Konzept einfach sehr gut. Das hat mich einfach auf der Stelle angesprochen und ich werde da, glaube ich, nicht allein sein mit.
Also die haben noch zwei kleinere Versionen. Eine 5000 mAh, die kostet auch 10 Euro und dann eine mit 1200 mAh, die kostet auch 10 Euro gerade.
Ja, die sieht wirklich, also von den Bildern sieht diese 1200er sieht wirklich sehr klein aus, muss man sagen. Also wenn man wirklich ich weiß nicht, wie oft wirst du da selbst eine normale Apple Watch, wirst du da vielleicht gerade mal voll bekommen. 1200 ist schon wahrscheinlich sehr knapp kalkuliert.
Sie sagen 2 bis 3 im Stück für eine normale Watch, sehr optimistisch wahrscheinlich, aber
ja, vielleicht viel Glück.
Ja, aber das ist halt so mehr oder weniger. Wie hießen diese Wi-Fi-Buttons von Amazon? Dash-Buttons.
Ungefähr.
Aber Watch-Charging ist halt ein bisschen manchmal blöd, weil man das Kabel vergessen hat oder irgendwie.
Ja, Watch-Charging ist der Ausreißer.
Das ist echt der Ausreißer und das deckt halt echt viel ab. Und dadurch, als ich es bestellt habe, habe ich gar nicht gesehen, dass da Lightning auch noch integriert ist. Aber ich bin am Schluss noch ganz glücklich damit, muss ich sagen, so schnell werden halt nicht alle Lightning-Produkte verschwunden sein, glaube ich, die man vielleicht im eigenen Umfeld oder sei es halt in der Familie oder wo auch immer. Das heißt, kommst immer wieder in Situationen, wo es, glaube ich, hilfreich oder nützlich ist, dass tatsächlich einfach diese Lightning-Option da ist. Und sie stört halt auch nicht, weil das ist ja ansonsten ist es einfach der Ausgang und du hast sowieso, dann kommt halt USB-C raus.
Ich bin ja dazu übergegangen, wenn meine Kiddos mal länger weg sind, so über Nacht, waren jetzt Kinder schon irgendwie bei Freunden und so weiter. Mhm. Einfach so kein nicht Netzteil Kabel einpacken, so einfach so einen Akkupack dazu werfen. Und dann kommt der irgendwie einen Tag später, kommt er mit einem leeren Akkupack, aber einem geladenen Telefon wieder und man kann ihn anrufen die ganze Zeit und so weiter. Das ist viel komfortabler als, und das ist alles Lightning noch. Also da ist noch nichts USB-C und meistens auch noch gar kein MagSafe. Und deswegen, also so kleine Akkupacks da zu haben, so, das ist super bequem, muss man sagen. Die auch nichts kosten. Also weißt du, bei Kindern können die auch verlieren oder liegen lassen und so weiter. Mhm. Und dann ein Zehner ist völlig, völlig okay. Mhm.
Ja, okay. Ja. Ich link mal diesen Vega-Shop, dann könnt ihr euch da mal durchklicken. Und halt nicht vergessen, diese Coupons reinzuklicken, weil dann ist nochmal...
Ja, genau. Also das macht... Ich weiß ja gar nicht, wer macht denn diese Coupons? Macht das Amazon? Wer macht das? Macht das der Händler, der dann sagt, hier mach mal Coupon auf diese Dinge? Ist
mir echt unklar. Mhm. Auch diese eBay-Aktionen, die dann für eine ganze Kategorie gelten. Wer zahlt das denn wirklich?
Das frage ich mich auch. Bei eBay ist es ja recht regelmäßig. Und da fallen ja dann auch immer wieder interessante. Das ist ja so albern, da sind ja auch teilweise, zum Beispiel Cyberport hat ja einen Ebay-Shop und wenn du dann natürlich einen Ebay-Gutschein mit kombinieren kannst, kriegst du halt dann dasselbe Produkt halt, keine Ahnung, 50 Euro billiger. Das ist eigentlich ein bisschen komisch.
Ja, ich habe auch gerade was gekauft, das war beim Hersteller irgendwie hier, Rabatt, Black Friday, irgendwas, hast du nicht gesehen. Aber bei Amazon hat es der Hersteller selber viel billiger noch eingestellt gehabt, als auf seinem eigenen Shop und so ein Zeug.
Also eigene Shops kannst du eigentlich immer vergessen. Das ist echt interessant, dass die selten, und jetzt schneiden die sich ja selbst ins Fleisch damit. Während zum Beispiel bei anderen Sachen ist es ja umgekehrt, bei Hotels oder so, wo du siehst, dass du bei Booking natürlich dann, Booking verspricht dir natürlich immer den billigeren Preis auch, aber da musst du halt Hickhack machen und dann da rummachen. Und wenn du beim Hotel selbst buchst oder Ferien, auch manche Ferienhäuser ist ja dasselbe Spiel, oder das direkt halt buchst, dass du da eigentlich immer ein besseres Angebot bekommst. I wish.
Ich habe gerade bei Booking für 2 Nächte was gebucht und wir haben mir gedacht, ich habe beim Hotel noch angerufen, um was zu fragen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann buche ich das jetzt. Und dann habe ich gedacht, jetzt buchst du es einfach direkt bei denen.
Ja.
2 Nächte. Es hätte 180 Euro mehr gekostet beim Hotel als bei Booking. Unklar, wie das geht.
Ja, das ist echt unklar, wie das geht. Ja. Aber es ist interessant. Ja, es ist auch ein guter Punkt. Wahrscheinlich am Schluss kommst du nicht darum, selbst nochmal halt nachzuschauen in beiden Ecken. Also ich mache es immer gern direkt, weil man kann ja dann auch einfach sagen, hey, ich würde es jetzt sonst über Booking. Also ich meine, gerade wenn das jetzt irgendwie gerade wenn das was in Anführungszeichen Privateres ist, wie Ferienhaus oder Ferienwohnung oder sowas, wo du halt merkst, da ist nicht irgendwie was im Hotel, sind es denen, die jetzt, weißt du, wenn du da eine Rezeption anrufst, denen ist ja wurscht unterm Strich, ob du bei Booking jetzt buchst oder beim Hotel direkt. Aber wenn du das natürlich bei jemandem machst, der sonst halt irgendwie eine Servicegebühr an Booking noch zahlen muss, der ist ja froh, wenn du dann am Schluss direkt buchst. Oder Airbnb. Ja, Airbnb ist ja die Extremversion. Ja. Weil da kommt ja irgendwie noch so eine crazy Gebühr oben drauf und dann.
Aber ich erwarte halt irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt, da jetzt nochmal anzurufen und zu sagen, ich hätte es gern 180 Euro billiger.
Ja, das ist sehr gut.
Und das war einfach so, das kann ich nicht. Diese Schamgrenze, die kann ich nicht überwinden, habe es dann bei Booking gebucht.
Ja, das ist ja völlig legitim. Das hätte ich auch nicht anders gemacht, weil ich meine, warum musst du dann deine Zeit damit jetzt verplempern, wenn du das bei Booking einfach super bequem halt für billiger bekommst? Also ich meine, da muss das Hotel sich dann schon selbst fragen, was da los ist und warum das dann so ist. Und ich glaube, da kannst du als Kunde einem auch irgendwann eben ein bisschen egal sein.
Okay, aber links erstmal in den Shownotes von der 934, Basti pickt wahrscheinlich eine SSD, die...
Nee,
okay.
Das traue ich mich noch nicht. Weil
so im Hintergrund so...
so steigt so Rauch hier auf.
Das Bild bröselt ein bisschen. Hast du die SSD richtig rum reingesteckt?
Ich kann dir sagen, warum das Bild ein bisschen bröselt. Sekunde, wahrscheinlich hört das jetzt gleich auf zu bröseln, das Bild. Weil dieses Ding in den letzten paar Minuten 629 GB in einen Large.File reingeschrieben hat.
Das wolltest du nicht auf dir sitzen lassen.
Auf keinen Fall.
Den Test. Ja, sehr gut.
Genau, also das funktioniert auf jeden Fall auch. Und das ist schon mal ziemlich gut. Also, ich hatte ja mal hier dieses Magic Trackpad ausprobiert eine Zeit lang, das war so mittelmäßig gut funktioniert. Und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, und das betrifft uns alle drei hier, wir werden alle alt langsam. Also langsam ist übertrieben, schnell sind es auch eigentlich auch schon.
La, 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 la.
Bis auf Leo. Sind wir natürlich alle sehr alt. So, und dann fangen ja irgendwann so die Wehwehchen an. Ne? Da hast du plötzlich so dieses, mein Handgelenk tut weh. Das ist... ich mause den ganzen Tag rum und ich bin ja ein großer Fan von meiner MX Master. Ist jetzt nicht mehr so, als hätte ich eine Magic Mouse benutzt, wo es nicht verwunderlich ist, dass man plötzlich irgendwie die Hand abfällt.
Ja.
Ja, danke. Das ist mir dasselbe zu sehen. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn da für Alternativen, wo du eine bessere, ergonomischere Handhaltung hast? Und das Trackpad ist es nicht, kann ich euch schon mal sagen. Und dann habe ich gesagt, naja, was benutzt man so? Man benutzt so eine vertikale Maus. Und eine Sache habe ich gelernt über die Jahre, Logitech baut Mäuse, die für meine Hände richtig sind. Und habe ich mir gedacht, gut, dann kaufe ich mal so eine vertikale Logitech-Maus und habe mir also die wahnsinnig schöne MX Vertical gekauft.
Mhm.
Und die MX Vertical ist eine Maus, die sieht so ein bisschen aus wie eine MX Master, die so ein Geschwür an der Seite hat. Und dann umgefallen ist. Und so sieht sie halt dann aus. Die ist sehr, sehr groß, hat ein bisschen weniger Knöpfe als die MX Master. Und wenn wir das mal kurz so im Vergleich zu meiner Hand sehen, ich habe sehr kleine Hände. Und dann, diese MX Vertical ist sehr groß. Und ich habe die dann 2 Wochen benutzt und war sehr unglücklich damit, weil die mir auch regelmäßig so nach vorne wegrutscht. Weil
also wer das jetzt nicht vor sich sieht, das ist so, als hätte man mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen und dann wäre zwischen seinen Fingern eine Maus erschienen. Ja, also die Hand liegt quasi so mit wie mit so einem Handkantenschlag, liegt sie gerade auf dem Tisch und dann hast du deine Maus und du hast quasi deinen Zeigefinger und Mittelfinger übereinander.
Richtig, genau.
Ja, und diese Maus hat einen Neigungswinkel von 57 Grad.
Das, wenn die sich sicher herausgefunden haben, was da eine gute Idee ist. Und dann haben sie sich also diese Maus ausgesucht. Und vielleicht ist die voll super, wenn man große Hände hat. Ein Freund von mir hat große Hände und der benutzt die MX Vertical. Benutzt auch die MX Vertical, der hat größere Hände als ich, der hat auch keine großen Hände.
Die passt auch in meine Hände. Mhm. Aber es ist alles falsch an dieser Haltung von einer Maus. Das ist so, als würdest du einen Joystick haben, aber der seitwärts aus dem Tisch rauskommt.
Ja, 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 genau.
Das Lustige ist, es dauert ein bisschen, bis man da ankommt. Aber nichtsdestotrotz, die war einfach zu groß. Die hat schön viele Knöpfe und also immer noch ein paar zu wenig für meinen Geschmack, aber das ist ein anderes Ding. Und dann habe ich gesehen, Logitech, ja.
Hat die den ChatGPT-Knopf?
Das weiß ich nicht. Man könnte den vermutlich konfigurieren.
Hat die ein Mikro, in das man mit der KI sprechen kann? Weil das wird ziemlich viel Sinn ergeben.
Hallo, hallo.
Habe ich gehört.
Ich glaube nicht. Also von daher ist sie schon mal durchgefallen.
Ja, okay.
Und dann habe ich gesehen, es gibt auch noch die MX Lift. Und die MX Lift ist deutlich kleiner als die MX Vertical. Die passt viel besser in meine Hand.
Das ist schon, ich meine, ich habe die ja auch schon mal gesehen, diese Mäuse. Ist nicht so, aber immer wieder, wenn ich die sehe, erschrecke ich mich kurz, weil die wirken wie so ein Fake-Produkt. Ja. Also so wie Timo schon sagte, wie dieser Joystick, der irgendwie so einfach so quer und so Bananenform irgendwie ist.
Also sie sehen halt so aus, wenn du ChatGPT fragst, dir mal ein Bild von der Maus zu erstellen, dann macht ChatGPT wahrscheinlich sowas.
Der Größenmaßstab, den sie auf der Website haben, ist, wie viele Kreditkarten breit sind deine Finger?
Ja. Also wie viele? Es ist eine sehr lustige Maßeinheit, muss ich sagen.
Ja, aber das hast du halt da. Also das ist schön, du brauchst nämlich keinen
Nichts auszudrucken,
auszumessen, sondern du kannst einfach deine Karten aus dem Geldbeutel holen. Das ist ziemlich gut.
Und ist das nicht irgendwie diskriminierend? Also irgendwie Leute mit großen Händen haben mehr Kreditkarten als welche mit kleinen Händen.
So ist es.
Ich weiß nicht genau, was da los ist mit diesen großen und kleinen Kreditkartenhänden. Ich finde auch sehr gut, dass die Maus irgendwie, die heißt ja so Händedruckposition.
Ja,
also über, das ist ja so Business irgendwie. Ja. Übst du da so deinen Händedruck?
Ich übe den immer so. Und das heißt, wenn ich jemandem die Hand gebe, roll ich auch mit meinem Mittelfinger an der Scrolltaste, also so an der Palm auf, wie heißt das?
Das ist sehr beliebt bei Business-Händedrücken, habe ich gehört.
Und da merkst du auch immer sofort, ob du mit anderen MX-Lift-Usern und Userinnen zu tun hast oder nicht.
Exakt, dann hast du so ein Geheim-Handshake mit so verschiedenen Kombinationen.
Das sind so Playmobil-Hände, so sieht das aus dann. Die kennst du noch
richtig,
von den Figuren,
ganz
diese
genau
Playmobil-Hände?
Immer so.
Guten Tag.
Perfekt.
Der Werbespot ist auch sehr
daneben.
Viele Fragen. Okay, also ich habe mit der Haltung eigentlich kein Problem. Manche Mäuse bereiten mir schon Schmerzen und so, aber nur weil die so insgesamt eine komische Form haben. Aber eigentlich die Haltung, mit der komme ich gut klar. Das ist jetzt nicht mein Problem mit einer Maus.
Ja, das dachte ich irgendwie auch. Und dann habe ich dauerhaft die benutzt und merke halt, dass es mir deutlich weniger Probleme macht.
Das ist schon super, weil ich meine, das ist echt, also ich meine, diese Maushandprobleme, das ist eine der schlimmsten Sachen, die es ja letztlich gibt.
Ja.
Und eine der teuflischsten Sachen, die es auch gibt. Also damit irgendwie Abwechslung reinzubringen, ist schon super, super verlockend, muss ich sagen.
Ja, du hast, also das Schöne ist, ich habe ja immer noch, ich brauche ja bloß in meine magische Schublade greifen und dann ist das Magic Trackpad drunter, was ich immer wieder brauche, wenn ich mal wieder eine neue SSD in den Mac einbaue und die wieder gekoppelt werden möchte, frisch, dann kann ich das mit dem hier machen und kann das damit bedienen. Also ich habe verschiedene Mäuse zur Auswahl. Allerdings ist die MX Lift wirklich jetzt so mein, also ich benutze jetzt fast, weiß ich nicht, 4 Monaten oder so, ist die mein Daily Driver geworden. Ich würde mir wünschen, sie hätte mehr Knöpfe, weil sie hat halt nur quasi einen Knopf hinterm Scrollrad und das Scrollrad selber ist drückbar und dann hat sie Vor- und Zurückknöpfe hinten, die ich mir natürlich alle umkonfigurieren kann, wenn ich das möchte, weil es gibt ja die tolle Software, ich kann mir da überall auch irgendwo ChatGPT drauflegen, das wäre gar kein Problem.
Benutzt du den Dongle oder benutzt du Bluetooth?
Ich benutze tatsächlich Bluetooth, theoretisch, also sie käme ja mit einem Bolt-Dongle, der sogar unten in so ein Fach reingesteckt werden kann an der Maus, das heißt, man kann die auch relativ gut mitnehmen, aber ich habe sie einfach bei Bluetooth gekoppelt, weil es ist einfach alles egal.
Das ist interessant, vielleicht muss ich, also ich habe ja so Vorurteile. Vielleicht sollte ich die über Bord werfen mal, diese Bluetooth-Vorurteile. Weil für mich war der Dongle immer verlässlicher.
Ja, das war auch eine Zeit lang so, dass die super laggy waren.
Ja.
Über Bluetooth. Und das ist aber einfach nicht mehr so. Und das war deutlich schlimmer, aber das kann man inzwischen halt machen.
Wie ist denn das Mausrad von dem Ding? Weil eigentlich das Ding von der MX Master ist ja dieses scrollende Scrollrad, was sich so lösen kann und was dann besser scrollt. Mit dem Rad kriege ich auch gerne Schmerzen so. Aber wie ist das bei der?
Also das Rollrad von der MX Master ist besser. Muss man einfach so sagen. Das ist in jeder Hinsicht besser. Es ist ein Metall-Scrollrad, das so geriffelt ist, was einfach sehr, sehr gut ist. Das ist literally das perfekte Scrollrad aus meiner Warte. Und das hier ist gummiert, hat diesen Freespin-Modus so halbwegs. Ist nicht ganz so wild.
Die machen ja automatisch. Die versprechen ihn automatisch zu machen, je nachdem, wie schnell du scrollst. Wohin du diesen MX Master das Scrollwheel kannst du irgendwie aushängen, mehr oder weniger.
Das könntest du hier aber irgendwie auch. Also kannst es dir ja konfigurieren. Das funktioniert schon gut. Ich bin da sehr selten wütend drauf. Aber diesen krassen Freespin, was die MX Master
hast du hier nicht, nee.
Out of the box macht die hier so nicht.
Das wäre halt was Apple mit einer neuen Version von der Magic Mouse irgendwie angehen könnte, dass du halt so diesen Touch wie auf dem Magic Trackpad, aber in der Oberfläche der Maus irgendwie hast, aber halt nicht so wie vorher bei der alten Magic Mouse. Das ist halt irgendwie, dass du da so ein stufenloses, wischendes irgendwas hast und vielleicht auch, aber mir nicht ganz klar, weil am Schluss könnte es halt auch sein, dass sie bei sowas landen wie das, was im ID3 an Lautstärke eingebaut ist oder Klima oder so, was nicht gut ist.
Silent Click hast du noch? Das finde ich auch sehr angenehm.
Das finde ich sehr angenehm, weil das war einer der Gründe, warum ich das Trackpad hergeholt habe, weil gerade hier ist natürlich Klicken. Also ich nehme mal kurz MX Vertical. Das ist nicht die MX Vertical, das ist Alex Schreibmaschine. Genau, aber die MX Vertical hörst du schon sehr, sehr stark und die MX Lift hörst du dagegen im Vergleich sehr wenig. Also besonders, wenn du sie nicht direkt vors Mikrofon hältst, wie jetzt gerade. Also insgesamt mag ich die sehr. Es gibt die Lift vom Mac und es gibt die Lift. Ich habe nicht verstanden, was der Unterschied ist, außer, dass es die Lift noch in einem rosa/pinkton gibt.
Ich kann dir noch sagen, ich kann dir noch reinschieben, weil mich das genervt hat, dass ich das nicht wusste. Auf keinen Fall Lift for Mac kaufen.
Die habe ich, sehr gut.
Weil du da den Bold-Dongle nicht bekommst.
Ah, das würde erklären, warum keiner dabei ist.
Ja.
Weil es ist nämlich ein...
Also die von Mac, die gibt es in weniger Farben.
Ja.
Und ohne Dongle. Ah, und die normale kommt mit Dongle, zwar USB-A, aber es ist ein Dongle und in mehr Farben. Das ist der Unterschied.
Der Dongle war mir wurscht, weil den habe ich schon, so ist es nicht.
Ja.
Aber das wusste ich tatsächlich nicht, das ist ein bisschen albern.
Die kosten beide so 50, 60, 70, 80 irgendwie, Originalpreis über 100, aber überall jetzt irgendwie ein bisschen billiger. Weiß nicht, ob die wirklich gut laufen, also so vom Verkauf her, keine Ahnung, ob das Leute wollen.
Das ist halt schon ein Nischending, aber man sieht das ab und zu mal, dass Leute vertikale Mäuse benutzen. Und ich mag die tatsächlich inzwischen ganz, ganz.
Ja, ich finde die super.
Ist gut.
Ja.
Okay. Ich link die mal. Könnt ihr mal eure Hände abmessen, wie viele Kreditkarten und dann vielleicht.
Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wenn man die Lift und die MX Vertical nebeneinander hat, die Lift ist viel schwerer. Obwohl sie viel kleiner ist. Die Vertical ist federleicht im Vergleich.
Die große.
Mhm. Das ist wirklich irre. Also du hast natürlich in der Lift hast du eine AA-Batterie drin.
Ja.
Und der Vertical ist ein Akku verbaut und du lädst sie per USB-C, was beides Vor- und Nachteile hat. Mhm. Aber das hat mich tatsächlich überrascht, wie viel schwerer die Lift ist.
Gut. Behältst du die Lift, die Lift behältst du, aber die Vertical geht zurück oder hast du jetzt 15 Mäuse?
Nee, ich habe jetzt 15 Mäuse.
Okay.
Ich hatte Timo ja die Vertical mal gegeben. Ich werde die vermutlich im Büro deponieren.
Ja,
okay. Weil da haben wir Roaming-Arbeitsplätze inzwischen. Und da komme ich klar mit, wenn ich mal einen Tag an der größeren arbeite, ist es besser als mit irgendeiner Schweinemaus, die wir da manchmal haben. Die wirklich niemand
Maus
möchte.
Ist schon wichtig. Echt? Maus ist sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist eine andere Diskussion, die wir dann nochmal firmenintern führen müssen. Aber Maus sehr, sehr wichtig, Tastatur sehr, sehr wichtig und ja, das die nehme ich jetzt einfach mit ins Büro.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Falls ihr uns jetzt über YouTube Shorts entdeckt haben solltet, es tut mir echt leid. Das gibt es hier sonst nicht.
Ja, das ist wirklich.
Ab jetzt nur noch.
Es gibt keine Entschuldigung.
Ich habe wieder E-Mails bekommen von YouTube, so hier, mach doch mal hier Memberships und Quatsch und hier Workshops und mehr Shorts und überhaupt, ja. Mal gucken. Danke fürs Zuhören. Am besten bitte unser Plus klicken. Jetzt gleich noch die Pre-Show hören und danke sehr. Guten Abend.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss.